Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
Es könnte das neue Traumpaar der Politik werden. Annalena Baerbock und Armin Laschet haben sich in der K-Frage von Union und den Grünen durchgesetzt. Die eine fast geräuschlos, der andere ziemlich rumpelig.
Wir wollen heute einordnen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen den beiden gibt und was das für die Bundestagswahl bedeutet. Dazu sprechen wir mit einem Fast-Parteichef, der gerade sein Comeback plant. Und wir fragen einen Psychologen, der weltweit den Führungsstil von Frauen erforscht hat, warum Gefühle so erfolgreich machen.
Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
Auf dem Prüfstand der Wochentester. Lasch, aber Parteichef, Ministerpräsident und Kanzlerkandidat. Warum ist der zaudernde Führungsstil von Armin Laschet so erfolgreich? Grün und geräuschlos. Warum verzaubert die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock so viele? Fühlen und führen. Warum sollten wir Emotionen auf keinen Fall unterdrücken? Heute zu Gast bei den Wochentestern Friedrich Merz. Der ehemalige Fraktionschef der Union tritt zur Bundestagswahl an und will für Deutschland ein Modernisierungsjahrzehnt ausrufen. Dr. Leon Winscheid, der Psychologe und Bestsellerautor, forscht weltweit über Frauen in Führungspositionen und verrät, warum emotionale Menschen erfolgreicher sind. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger ist die Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche gleich.
Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
Hallo aus Köln. Unsere Hörerinnen und Hörer haben an dieser Stelle wie immer das Wort. Jennifer Vollmer zum Beispiel. Sie arbeitet in einem Altenheim und appelliert daran, auch weiterhin die Regeln einzuhalten, auch beim Sport im Freien. Der Eindruck von Frau Vollmer aus unserem Gespräch mit Hans-Ulrich Jörges in der vergangenen Woche: er nimmt es beim Sport im Freien nicht ganz so genau mit den Kontaktbeschränkungen. Er hat darüber ja so ein bisschen erzählt. Wir können sein Training im Park von dieser Stelle nicht genau beurteilen, weisen aber darauf hin, dass er auch im selben Gespräch klargestellt hat, dass er selbstverständlich zu den Regeln stehe, sie aber ständig auf den Prüfstand stelle. Wir haben das kürzlich mit dem Psychologen Stefan Grünewald besprochen bei uns bei den Wochentestern, der von einem sogenannten Schattenalltag spricht. Also offiziell stehen ganz viele hinter den Regeln, gestalten aber ihren Alltag lebenspraktisch. Sport scheint ohnehin ein Reizthema zu sein, seit es die für kommende Woche bundesweit geplanten Ausgangssperren ab einer 100er-Inzidenz gibt. Wir haben in der vergangenen Folge darüber diskutiert, denn besonders Freizeitsportler kritisieren, dass das Verbot bereits um 22 Uhr greift. In Köln zum Beispiel aktuell um 21 Uhr. Claudia Sturm-Bergerhoff hat uns geschrieben und weist darauf hin, dass die Ausgangsbeschränkungen zwar auch Sportler treffen können, wird ja jetzt verlängert oder soll verlängert werden auf 24 Uhr, die vor allem doch eines bewirken sollen, dass man sich abends zu Hause nicht mehr zu Indoor-Partys trifft, weil man nach 22 Uhr ohne triftigen Grund nicht mehr nach Hause kommt. Frage an euch: glaubt ihr, also auch wenn es jetzt eine Verlängerung auf 24 Uhr geben soll, zumindest für Sport und Spazierengehen, wenn man alleine unterwegs ist, dieses Vorhaben geht auf? Oder trifft man sich einfach früher, also die das wollen, und übernachtet dann beim Gastgeber, was unterm Strich noch gefährlicher sein kann?
Naja, das wäre natürlich wieder Kaffeesatzleserei. Wie die einzelnen Menschen ticken, da können wir nicht wirklich hineinschauen. Aber was wir alle ja feststellen, und das ist nichts Revolutionäres, weil ich sage, die Menschen sind Corona-müde. Die sind müde, sich an Vorschriften zu halten. Die sind müde und uneinsichtig. Und ich glaube, es wird extrem schwer werden, jetzt im beginnenden warmen Frühjahr mit Sonne und längeren Tagen und Licht ist abends noch wunderbar, das durchzusetzen. Und ich denke, dass viele sich da Mittel und Wege offen halten. Und wie Stefan Grünewald ja gesagt hat, man steht hinter den Regeln, gestaltet seinen persönlichen Alltag, aber irgendwie nach den eigenen Vorstellungen lebenspraktisch.
Frau Sturm-Bergerhoff hat völlig recht, wie sie den Sinn und Zweck der Vorschrift beschrieben hat. Aber man muss sich davon lösen, immer es aus der eigenen Lebenswirklichkeit zu betrachten. Man muss sich auch mal in die Lage anderer hineinversetzen. Nur ein Beispiel: Schichtarbeiter, Schicht geht bis 22 Uhr. Nach Hause fahren, kein Problem, das ist erlaubt. Anschließend noch einmal um den Block gehen, das ist dann schon schwierig. Also ich weiß gar nicht, wie man das wirklich so kontrollieren will, dass man sagen kann, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, jetzt kann nichts mehr passieren. Wie sieht das eigentlich in Wohnblöcken aus, in Hochhäusern? Da gehe ich nur von der 6. in die 7. Etage und kann mich da treffen. Da müsste man schon jemanden im Flur aufstellen, der das kontrolliert. Will aber keiner. Sammelunterkünfte, Wohnheime. Es ist ja nicht so, dass man andere Wohnungen, andere Häuser nur erreichen kann, indem man ein Stück geht oder fährt. Man kann es auch im selben Haus. Ansonsten ist natürlich die Frage legitim. Ist es rechtlich okay, vorher kommen und dann dort übernachten? Ja, rechtlich okay, ist aber gegen Sinn und Zweck der Vorschrift. Also rechtlich hat man dann kein Problem. Aber es ist durchaus möglich, dass das unter Infektionsgesichtspunkten problematischer ist, als wenn man nach 22 Uhr noch schnell nach Hause fährt.
Nur um das nochmal klarzustellen, Wolfgang, rechtlich okay, ist es, wenn es sich um eine Person handelt oder gibt es da keine Personenbegrenzung?
Jetzt ist ja, wenn das Gesetz in Kraft tritt, nur noch Begrenzung auf eine Person je Haushalt. Und ich glaube, es ist sogar so gemeint, eine Person pro Tag. Also jetzt nicht 10 Personen einzeln am Tag, sondern eine Person.
Aber du glaubst, ne? Das heißt, genau das ist ja das, was die meisten Menschen einfach verunsichert, weil es keinerlei wirkliche Klartextmomente gibt.
Christian, euer Ehren, wir haben eine Öffnungsklausel. Wir haben eine Öffnungsklausel, die besagt, dass strengere lokale Vorschriften das Bundesrecht brechen. Wenn also eine bestimmte kreisfreie Stadt, wie zum Beispiel Köln oder mein Heimatkreis, der Rheinisch-Bergische Kreis, wegen hoher Inzidenz strengere Vorschriften haben, dann gelten die strengeren lokalen Vorschriften nicht etwa das Bundesrecht.
Ja, in Hamburg ist genauso bis 21 Uhr und nicht 22 Uhr. Und der Senat hat auch schon kundgetan, dass er bei dieser 21-Uhr-Regel bleiben möchte. Ich bin mal gespannt, wie das durchgesetzt wird.
Aktuell sei noch darauf hingewiesen, dass es künftig fürs Joggen oder Spazierengehen alleine bis Mitternacht Ausnahmen geben soll. Was natürlich sofort die Frage nach Autofahrern aufruft. Gab ja schon eine Diskussion in den vergangenen Tagen dazu, dass Autofahren ab 22 Uhr verboten sein soll. Frage an euch, ist eine Ausgangssperre für Autofahrer, die ja nicht zwingend zu einer Party fahren müssen und auch zumindest keine Aerosole ausstoßen, rechtlich haltbar? Also wenn Joggen und Spazierengehen erlaubt ist, Autofahren aber nicht. Mal ganz platt gefragt, kommt man damit durch rechtlich?
Ich beneide die Richterinnen und Richter beim Bundesverfassungsgericht nicht, die sich jetzt über das Gesetz beugen müssen. Nicht nur, aber insbesondere über das Thema Ausgangssperre. Denn hier werden ja keine Unterschiede gemacht, es sei denn, die Unterschiede stehen ja sogar im Gesetz, Fahrten zum oder vom Arbeitsplatz, selbstverständlich wird auch nach wie vor die Feuerwehr und die Polizei mit Autos unterwegs sein. Vielleicht, Christian, Paragraph 30, Absatz 1, Satz 3, Straßenverkehrsordnung, die müssen wir ja alle verinnerlicht haben. Das ist interessant, die Vorschrift gibt es seit Jahrzehnten, aber die kennt kaum einer, dass sinnloses Hin- und Herfahren verboten ist nach der Straßenverkehrsordnung, wobei man wieder streiten kann, was ist jetzt sinnlos am Hin- und Herfahren. Vielleicht rekurriert das Bundesverfassungsgericht auch bei seiner Entscheidung auf diese Vorschrift. Ich glaube, ein entscheidender Punkt wird ein anderer sein bei der Ausgangssperre. Nämlich, was ist eigentlich mit denen, die weder gefährdet sind, noch andere gefährden können? Zum Beispiel, weil sie die Krankheit schon durchlebt und durchlitten und genügend Antikörper gebildet haben. Oder bei denen, die zweimal geimpft sind. Warum werden die gleich behandelt mit denen, die noch überhaupt nicht geimpft sind oder geimpft werden konnten? Also,
das ist ja das Argument der Ausgang FDP. Das ist ja das Argument der FDP, dass sie sagt, wir können das so nicht durchgehen lassen, schon gar nicht als freie Demokraten, die sich genau diesen Bürgerrechten verpflichtet fühlen. Die sagen, nee, das muss vors Bundesverfassungsgericht. Und mir stellt sich auch natürlich die Frage, wenn ich mit meiner Frau nach 22 Uhr joggen gehe und ich nicht möchte, dass sie alleine nämlich da rumrennt im Dunkeln, kann sie 10 Meter vorlaufen und ich laufe 10 Meter hinten dran und dann sind das zwei Jogger, die da gehen? Oder wie ist das Ganze zu verstehen? Ich glaube, es gibt unglaublich viele Fragezeichen, die man da nicht beantwortet hat.
Das ist zweifellos so, auch deshalb, weil der Gesetzgeber kaum in der Lage ist, alle denkbaren Fallkonstellationen so in einen Gesetzestext zu pressen, dass es überhaupt keine Auslegungsschwierigkeiten mehr gibt. Das Interessante hier ist ja, dass nicht die Verwaltungsgerichte angerufen werden können, sondern dass die Entscheidung nur vom Bundesverfassungsgericht getroffen werden kann, ob die gesetzlichen Formulierungen, die wir jetzt haben, rechtssicher genug sind, ja oder nein. Denn das ist nun mal der Kern eines Gesetzes, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Rechtsunterworfenen, könnte man schon fast sagen, also die, die sich an Recht und Gesetz halten müssen, mit hinreichender Klarheit erkennen können, was erlaubt ist und was nicht. Das muss der Gesetzgeber schon klarstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, also wir verwerfen das nicht in Gänze. Das gesamte Gesetz bezeichnen wir nicht als verfassungswidrig. Aber hier müssen Nachschärfungen vorgenommen werden, damit die Bürgerinnen und Bürger erkennen, was sie dürfen und was nicht.
Nochmal eine Nachfrage. Wenn gestern der Bundesrat entschieden hat, im Eiltempo, dass dieses Gesetz, auch wenn sich Schleswig-Holstein und einige sehr skeptisch darüber geäußert haben und sagen, mit uns wäre es eigentlich nicht, aber im Sinne der Einheitlichkeit stimmen wir halt zu. Und das Ganze ging ja jetzt im Galopp in zwei Tagen, ein Tag Bundestag, ein Tag Bundesrat. Wie schnell kann denn ein Bundesverfassungsgericht so ein komplexes Thema denn wirklich entscheiden? Ist das dann auch in einem Tag zu entscheiden oder braucht es Wochen?
Also ein Gesetz tritt in Kraft durch Verkündung im Bundesgesetzblatt.
Genau.
Das kann innerhalb kürzester Zeit geschehen. Also hier geht es nicht um Wochen, hier geht es um Tage, vielleicht sogar nur um Stunden. Und dann gibt es die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde, der Normenkontrolle. Und eine Fraktion hat ja das Recht, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Aber schon alleine die Anfertigung einer Klageschrift, das dauert ja. Die habe ich ja auch nicht von mittags bis nachmittags abdiktiert. Und dann kommt es ganz entscheidend darauf an, ob auch ein Eilantrag gestellt wird. Der wird in kürzester Zeit beschieden. In der Hauptsache kann es dann noch wesentlich länger dauern. Wir haben das ja gerade erlebt bei den 750 Milliarden Euro Pandemiehilfen der EU. Da hat das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag abgeschmettert. Eilanträge haben in der Regel dann einen positiven Ausgang, wenn sozusagen die Rechtswidrigkeit oder die Verfassungswidrigkeit dem Gesetz auf der Stirn geschrieben steht. Die Hauptsache endet in der Regel auch so wie die eine Entscheidung, aber es hat da auch schon Überraschungen gegeben. Aber bis ein Urteil in der Hauptsache vorliegt, das kann lange dauern. Ich will hoffen, dass bis dahin die Pandemie schon vorbei ist.
Wolfgang, ich finde, das sind genau die Momente, die wir unseren Hörern erklären können, so wie du das gerade gemacht hast, damit man diesen relativ komplizierten Prozess und Ablauf versteht und da eine Einordnung hat. Und da sage ich mal explizit Danke dafür dich, dass du das immer hochkomplexe Materie mit einfachen Worten herunterbrichst. Danke.
Ja, danke für eure Einordnung. Ja. Und nun starten wir in die Top-Themen der Woche.
Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Annalena Baerbock heißt die Hoffnungsträgerin der Grünen für das Kanzleramt. Die FAZ erkennt in der Nominierung von Baerbock einen gewissen Zauber. Der Tagesspiegel fragt wie ein Verehrer. Trauen sich die Deutschen Annalena Baerbock? Denn etwas ganz Großes machen, das könne Baerbock. Wolfgang, was ist deine Erwartung an die grüne Kanzlerkandidatin? Hält sie das durch, diesen Zauber?
Es wird auch jedenfalls in einem gewissen Maße eine Entzauberung stattfinden, auch stattfinden müssen, nämlich in dem Moment, wenn man von den Überschriften zu den Details kommt. Da wird es viele Nachfragen geben. Natürlich wird die grüne Kanzlerkandidatin den Eindruck erwecken wollen, mit der Wahl von Grün sind alle Probleme gelöst, nicht nur Klimaprobleme, gesellschaftliche Probleme, Digitalisierung, Infrastruktur, ihr müsst nur Grün wählen. Sie wird sehr schnell sprechen. Sie wird sehr viel sagen. Mir fällt auf, sie spricht vielleicht auch deshalb so schnell, damit sich keiner traut, irgendwelche Nachfragen zu stellen. Also sie macht selten eine Pause, wo man mal einhaken kann. Aber im Wahlkampf geht das dann nicht mehr. Vor allen Dingen bei den großen Duellen, die es im Fernsehen geben wird. Da geht es nicht nur um Überschriften, da geht es auch um das Kleingedruckte. Aber ich würde sie als Gegnerin nicht unterschätzen. Man macht immer dann einen Fehler. Das gilt für den Sport wie für die Politik, wenn man die Konkurrenz Konkurrenz unterschätzt, also sehr, sehr ernst nehmen, aber auch immer nachfragen, was denn jetzt konkret gemeint ist, was man ganz konkret vorhat. Glaubst du denn, lieber Christian, daran, dass mit Annalena Baerbock etwas politisch ganz Großes entstehen könnte?
Ja, zwei Dinge dazu. Wie du gerade Annalena Baerbock beschrieben hast, dass sie schnell spricht, keine Nachfragen damit wirklich oder einhaken möglich ist, das hat sie ja dann schon ganz gut bei vielen Kollegen abgeschaut, weil das ist ja eigentlich das, was mich zum Beispiel in den meisten Talkshows extrem nervt, dass es wie Maschinengewehr da immer herausplätschert und keiner dem anderen zuhört oder darauf eingeht. Das ist über alle Parteien hinweg, finde ich, ein Unding. In einer Talkshow möchte ich als Zuschauer die Möglichkeit haben, meine Sichtweise zum Beispiel durch gute Argumente verändern zu können, zumindest offen dafür zu sein. Wenn aber das Ganze immer nur in einem Silbengeschwafel auf mich einplätschert und je höher der Streit, desto besser die Einschaltquote, dann ist das natürlich ganz schwierig und da hat Annalena Baerbock das Spiel natürlich auch sehr schnell gelernt. Und jetzt zu der zweiten Teil deiner Frage. Ich glaube, nach 16 Jahren CDU-geführtem Deutschland mit unterschiedlichen Koalitionspartnern sind die Menschen bereit für einen Change. Ob die Grünen als Koalitionspartner, zum Beispiel mit der CDU oder in einer schwarz-grün-gelben Koalition oder in grün-rot-rot oder wie auch immer die Konstellationen aussehen. Ich glaube, die Menschen sind nach 16 Jahren Merkel. Und das ist keine Schuld zu weisen oder keine Aussage über schlechte Politik, sondern es ist eine Feststellung, dass ich der tiefen Überzeugung bin, dass 4 Legislaturperioden für eine Person zu viel sind, dass man das ändern sollte und dass deswegen jetzt die Chance für eine grüne Kanzlerin oder eine große grüne Regierungsbeteiligung sehr, sehr groß sind. Der Kanzlerkandidat der Union heißt seit dieser Woche Armin Laschet, auch wenn es ein langer, wirklich rumpeliger oder sogar böser Weg bis dorthin war. Wolfgang, hat er den Job, aber hat er auch die Macht?
Zunächst einmal hat er die große Verantwortung, an der Spitze der beiden Schwesterparteien in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Und rumpeliger Weg, hast du schön gesagt. Denn da haben wir keinen guten Eindruck hinterlassen als Union, da haben wir kein gutes Bild abgegeben. Aber weil wir ja wissen, und Armin Laschet weiß das auch, es geht jetzt nur gemeinsam, indem wir nicht mehr in den Rückspiegel schauen, sondern nur nach vorne. So etwas schweißt auch eine Partei oder wie hier zwei Parteien zusammen. Jetzt hat überhaupt keiner mehr irgendwo ein Interesse an Streit, an der Fortführung der Auseinandersetzung. Das wird ihm im Wahlkampf helfen, wenn wir diese Disziplin wahren.
Nachfrage, warum traut man eigentlich Armin Laschet viele so wenig zu? Er hat ja als Ministerpräsident, Parteichef und nun auch als Kanzlerkandidat doch eine beeindruckende Karriere oder Start hingelegt. Und warum traut man ihm so wenig zu? Und dann die Nachfrage, wenn das nicht richtig ist, was kann er denn, was andere nicht können?
Also zunächst hat er eine große politische, auch parlamentarische Erfahrung, Bundestag, Landtag, Ministererfahrung, bevor er Ministerpräsident wurde, im Kabinett von Jürgen Rüttgers. Also da ist er Annalena Baerbock meilenweit überlegen. Der hat erhebliche, erstaunliche Nehmerqualitäten, das muss man sagen. Und er hat Geduld, er kann abwarten und er weiß, abgerechnet wird am Ende. Und mit ihm die Union auch wird darauf hoffen, dass sich das politische Klima bis zum 26. September verändern kann und auch verändern wird. Ich nehme mal ein kleines historisches Beispiel. Wir hatten ja mal 7 Jahre Rot-Grün und die haben ja 2005 nicht aufgehört, weil sie mit dem vielen Erfolg nicht mehr fertig werden konnten, sondern weil Rot-Grün am Ende war. Landtagswahl Nordrhein-Westfalen, Franz Müntefering ruft für die SPD Neuwahlen auf. Das Ergebnis ist bekannt nach einer legendären Elefantenrunde. Ich glaube, man tut Gerhard Schröder nicht unrecht, wenn man sagt, er war damals gut drauf, wurde Angela Merkel Kanzlerin und wenn es keine Neuwahlen gegeben hätte, auch mit dem Sommermärchen 2006, wäre die Stimmung im Herbst 2006 bei regulären Bundestagswahlen vielleicht eine andere gewesen.
Aber da eine Nachfrage. Olaf Scholz sagt, Mensch, jetzt wissen wir, das ist die Baerbock und das ist der Laschet. Und was mich unterscheidet, und deswegen wird die SPD gewinnen, ich habe die längste Regierungserfahrung. Ich bin Finanzminister und Vizekanzler und ich weiß, wie der Hase läuft bei diesem wichtigen Land wie Deutschland. Und ich sage, vielleicht ist ja genau gerade das Manko. Laschet erfahren im Politikbetrieb, gut vernetzt, Scholz erfahren im Politikbetrieb, gut vernetzt, dass die Leute sagen, wir wollen was Frisches.
Ja, kann durchaus ein Motiv sein. Es war ja auch so nach 16 Jahren Helmut Kohl so. Also wir sprechen jetzt von der Bundestagswahl 1998, dass viele gesagt haben, Kanzler der Einheit, Respekt für die politische Lebensleistung, aber jetzt ist es auch mal gut, jetzt wollen wir auch mal etwas anderes. Trotzdem ist die Situation nicht vergleichbar, denn die Amtsinhaberin Angela Merkel tritt ja nicht wieder an. Es ist ja das erste Mal seit 1953, dass der amtierende Kanzler, hier die Kanzlerin, nicht mehr antritt bei einer Bundestagswahl. Das heißt, es wird ohnehin einen Wechsel im Kanzleramt geben, ob einen Wechsel in der Person oder einen Wechsel in der Partei, das ist eine andere Frage. Aber eine Zäsur ist es auf jeden Fall, denn Angela Merkel wird ja im September so lange Kanzlerin gewesen sein, fast so lange wie Helmut Kohl Bundeskanzler war.
Jetzt aber nochmal zu dem ganzen Gezerre oder zermürbendem Gezerre in der CDU zurück, als Markus Söder den Weg für Laschet freigemacht hat, lobte der CSU-Generalsekretär Blume Markus Söder als Kandidat der Herzen. Es ging ja Presse rauf, Presse runter. Und Söder dankte ausführlich denjenigen, die nach seiner Ansicht auf Zukunft aus waren. Das heißt, die gesagt haben, die wollen nach vorne gucken, die sagen, das Land muss modernisiert oder verändert werden. Waren diese Spitzen nicht Signale von Söder an Laschet, dass mit ihm jederzeit zu rechnen ist und dass er immer in der Hab-Acht-Stellung sein sollte?
Ich glaube, die Stellung nimmt jeder ein, der politische Verantwortung hat und noch nach höheren Ämtern strebt. Also Spitzen waren es sicherlich, aber es gibt Schlimmeres. Also darüber kann ich mich nicht aufregen. Armin Laschet wird sich auch nicht darüber aufgeregt haben. Ich glaube auch nicht, dass Markus Söder, die CSU auf Ärger und Konflikt aus sind. Im Moment bei der Lage der Union weiß jeder, der Erste, der hier Ärger macht aus den eigenen Reihen, der ist schon mal raus.
Wir haben gleich ja noch Friedrich Merz als Gesprächspartner, wo ich mich sehr drauf freue und wir werden ihn das auch fragen. Aber ich möchte dich vorab mal fragen. Du kennst die aktuelle Forsa-Umfrage für RTL und NTV. Da liegen die Grünen mit 28% erstmals vor der Union mit 21%. Hat sich die Union in dieser Woche für den innerparteilichen Frieden, aber gegen die Wählerinteressen entschieden?
Also wenn jetzt andere Institute zu der gleichen Diagnose kämen, müsste ich mir wirklich ernsthafte Sorgen machen, denn die neuesten Umfragen der letzten Stunden geben schon wieder ein etwas anderes Bild. Und selbst wenn 21% richtig wäre, dabei wird es nicht bleiben. Wir sollen der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen, aber es wäre schon ein Erfolg, wenn wir das Wahlergebnis vom letzten Mal erreichen könnten. Früher hieß es ja immer 40 plus X, mittlerweile ist die Union sehr viel bescheidener geworden, aber 21%, nein, dabei wird es nicht bleiben.
Richtig. Sagt die SPD auch immer.
Ja klar, ja, das ist das Standardargument immer bei Umfragen. Sind sie gut, sagt der Politiker, Bestätigung meines Kurses. Sind sie schlecht, sagt der Politiker, das ist nur eine Momentaufnahme, darf man nicht so wichtig werden. Genau werden wir das beurteilen können am 26. September um 18.01 Uhr. War es eine richtige Entscheidung oder war es doch eine sehr mutige Entscheidung oder hätten wir besser eine andere getroffen? Aber ich bin nicht dafür, dass wir die Debatten jetzt führen, sondern dass wir uns jetzt nur aus der Sicht der C-Parteien mit der Frage beschäftigen, wie können wir ein möglichst gutes Ergebnis erzielen.
Dann interessiert mich euer Wochentester-Urteil zum Abschluss dieser Runde. Können Annalena Baerbock und Armin Laschet das neue Traumpaar der Politik werden? Passen die zusammen und passen die vielleicht sogar besser zusammen als Söder und Baerbock? Denn Söder hat die Bäume ja erst relativ spät umarmt.
Ich weiß gar nicht, ob Armin Laschet von seiner Körpergröße her in der Lage ist, einen Baum zu umarmen, muss ich mal ein bisschen ketzerisch sagen. Also das Ganze ist spekulativ. Der Wähler ist der souverän. Das heißt also, wir haben das gesehen, die SPD wurde eigentlich zweimal in die Große Koalition gezwungen, nicht von der CDU, sondern vom Wähler, vom Wahlergebnis. Und gut getan hat es ihr nicht, aber trotzdem hat sie sich da hineinbegeben. Und diese Frage, ob Baerbock und Laschet gut zusammenpassen, das spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle, sondern es kommt jetzt darauf an, wie wird die Wahl da ausgehen. Und wir werden die nächsten 5 Monate uns trefflich darüber streiten können. Und ich bin gespannt, was der Ende September uns da bringt, egal ob die passen oder nicht.
Wenn ich das Wort Traumpaar höre, muss ich immer an meine Sturm- und Drangzeit denken. Kilius Bäumler war damals das Traumpaar auf dem Eis. Wenn es dann um den Weltmeistertitel oder den Olympiasieg im Paarlaufen, beim Eiskunstlauf ging, da gab es Einschaltquoten über 90%. Nee, also in der Politik ist es ja interessant, dass man, wenn man eine Koalition bildet, zusammenarbeiten muss und trotzdem politische Konkurrenten bleibt. Also unter einem Traumpaar stelle ich mir was anderes vor. Mir würde es schon genügen, wenn eine Koalition, am liebsten natürlich als Christdemokrat seit fast 50 Jahren unter der Führung der Union, gut und reibungslos zusammenarbeitet, wie im Moment Schwarz-Gelb in Düsseldorf. Das reicht völlig.
Aber Wolfgang, darf ich nochmal nachfragen? Glaubst du nicht auch jetzt als normaler Bürger, der wählen geht und nicht als CDU-Parteimitglied, dass ein Wechsel mal an der Spitze, nicht nur ein personeller Wechsel, sondern auch ein programmatischer Wechsel wichtig wäre?
Darüber entscheiden die Wählerinnen und Wähler, dass ich das als Christdemokrat mich freue, wenn die eigene Partei erfolgreich ist. Das ist klar. Und ich glaube, dass wir jetzt, ich habe es vorhin versucht zu erläutern, eine etwas andere Lage haben als 1998, wo viele gesagt haben, Helmut, danke, aber es reicht, denn jetzt wird es auf jeden Fall einen personellen Neuanfang geben. Und politisch-inhaltlich können wir schon deshalb den Kurs der letzten Jahre nicht nahtlos fortsetzen, weil wir ja wissen, dass wir in vielen Bereichen erheblichen Nachhol- oder Aufholbedarf haben. Ich will nur 2 Themen nennen, Digitalisierung und Infrastruktur. Das heißt, es wird ohnehin neue politische Schwerpunkte geben müssen. Und das wissen auch die Wählerinnen und Wähler. Und darüber wird dann im Wahlkampf gestritten. Das ist in einer Demokratie keine Sensation. Das ist die Regel, dass unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen politischen Konzepten antreten.
Ich würde gerne nochmal an dieser einen Stelle nachhaken, gerade vor dem Hintergrund, dass Armin Laschet ja einen Richtungswahlkampf angekündigt hat. Muss die Union nicht eigentlich darauf achten, dass ihnen die Grünen gewogen bleiben? Denn streng genommen könnten die ja auch in Richtung Grün-Rot-Rot abdriften nach der Bundestagswahl.
Also zunächst muss die Union darauf achten, dass ihnen die eigene Wählerinnen und Wähler gewogen bleiben. Ich bin auch kein Freund von Koalitionswahlkämpfen, sondern ich bin ein Freund einer klaren Haltung und dass die Parteien deutlich machen, wofür sie stehen, auch im Unterschied zur politischen Konkurrenz. Man muss jetzt wirklich nicht über alles streiten, wo man Gemeinsamkeiten hat oder entdeckt, sollte man das nicht verschweigen. Aber es gibt ja unterschiedliche Parteien, weil es unterschiedliche politische Ansätze, Ziele und Konzepte gibt. Und da muss man sich hoffentlich fair in einem Wahlkampf auseinandersetzen. Das Thema Koalition wird von den Medien im Wahlkampf permanent angesprochen. Die Parteien sind gut beraten, das Thema dann zu diskutieren, wenn die Entscheidungen der Wähler gefallen ist. Denn Koalitionen kommen zustande, wenn sie rechnerisch möglich sind und mit einem hohen Maß an politischer Übereinstimmung. Und mit wem man beides erreichen kann, das sieht man erst, wenn das Wahlergebnis vorliegt.
Was mich immer ein bisschen stört oder wo ich skeptisch bin, dass ich bei vielen Parteien eigentlich nur noch so einen Einheitsbrei erkenne, dass jeder die Kernthemen des anderen auch bedient und eigentlich ein Wort wie konservativ, was die CDU eigentlich immer früher war, nicht mehr von der CDU wirklich besetzt wird, dass die Sozialdemokraten, die Arbeiterrechte vielleicht auch aufgrund des Strukturwandels und der Wandel in der Digitalisierung und so weiter nicht wirklich mehr vertreten. Wenn ich dann sehe, dass die Grünen natürlich ebenfalls sich in die Mitte hinein bewegt haben, dann glaube ich, ist es zwingend notwendig, dass die Parteien ihr Profil schärfen und im Wahlkampf eben keine Rücksicht auf mögliche Koalitionsverhandlungen nehmen, sondern wenn man sagt, das finden wir wirklich Quatsch, das ist gefährlich für das Sozialwesen oder für die Wirtschaft oder für was auch immer oder für die Umwelt, dann sollte man das klar formulieren, damit ich als Wähler eine echte Auswahl habe.
Klartext. Klartext.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
Raus aus dem Klein-Klein, Blick nach vorn in ein Modernisierungsjahrzehnt. Das war die Forderung des Fast-Parteichefs, der es im Herbst als Bundestagskandidat noch einmal wissen möchte.
Er will der CDU ihren Kompass zurückgeben. Wie das mit den Grünen und mit Armin Laschet an der Spitze gelingen soll, das verrät er uns gleich. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Friedrich Merz.
Ja, herzlichen Dank.
Die Grüne 28%, Union nur noch 21%. Das ist das aktuelle Ergebnis einer Forsa-Umfrage für RTL und NTV. Wer ist schuld an diesem Desaster, Herr Merz?
Wir haben schlechte Umfragewerte schon seit geraumer Zeit. Es hat jetzt nochmal einen deutlichen Schlag nach unten gegeben in dieser Woche, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Chance haben, da wieder rauszukommen. Die CDU hat nicht gerade die beste Woche hinter sich, aber noch einmal, es geht dann danach auch wieder nach oben.
Wenn du wie am vergangenen Wochenende beim Kampf um die Kandidatur für den Bundestag vom, Zitat, verlorenen Kompass der CDU, Zitat Ende, sprichst, was meinst du konkret damit?
Ja, Wolfgang, das sind ja fast deine Formulierungen, nicht? Die wir beide schon öfter mal miteinander ausgetauscht haben. Es wissen eben leider viele Wählerinnen und Wähler in Deutschland, auch viele Anhänger und Mitglieder der CDU, gar nicht mehr, wofür steht eigentlich diese CDU. Ich habe meinen langjährigen Bundestagskollegen Wolfgang Bosbach in Erinnerung, der mal früher gesagt hat, wenn du nachts jemanden um 3 Uhr weckst und ihn fragst, warum bist du in der CDU? Dann hat er vor 20 Jahren gesagt, weil sonst die Russen kommen, weil die Sozis nicht mit Geld umgehen können und wir stellen den Kanzler. So, das war jetzt eine sehr plakative Formulierung den 80er Jahren, aber heute müssten wir nachts um 3 Uhr die CDU-Mitglieder und Wähler wecken können und fragen, warum bist du in der CDU? Dass die vielleicht sagen, weil wir eine gute Außen- und Sicherheitspolitik machen, weil wir in der Wirtschafts- und Finanzpolitik das Geld beieinander halten und weil wir diesem Land eine Perspektive im 21. Jahrhundert geben. Aber das muss wieder greifbar, das muss wieder sichtbar werden und das muss auch für unsere Wählerinnen und Wähler wieder verständlich werden.
Da frage ich natürlich gleich mal ganz ketzerisch nach, reicht das? Der Zeitgeist ist ja grün. Annalena Baerbock wurde in dieser Woche von vielen Medien ja fast hymnisch verehrt. Sogar die wirklich konservative FAZ zeigt sich verzaubert, das ist ein Zitat von ihr. Ist Armin Laschet der richtige Mann, um sich gegen diesen Trend, gegen diesen Zauber zu stellen?
Also jetzt sage ich Ihnen mal, Herr Rach, ganz offen, können Sie sich jenseits aller Parteipolitik vorstellen, dass eine deutsche Tageszeitung von einem Mann verzaubert wäre?
Ja, Sie waren ja mal so in der Lage,
naja, als
Sie wie aus der Asche wieder aufgestiegen sind und man hat dann gejubelt, da kommt der Heiland und der Retter. Also
nein,
da
also
waren schon viele Medien auch verzaubert.
Naja, gut, aber diese Formulierung mit dem Heiland und dem Retter, das war immer ironisch gemeint. Das war auch immer eine bewusste Übertreibung, die nicht nur gut gemeint war. Und bei Frau Baerbock, mit Verlaub, geht bei einigen Medien die Distanz verloren. Wir wissen ja nun auch, wie große Teile der Medien in Deutschland politisch denken. Dass dies dem Zeitgeist entspricht, mag sein. Ich möchte dem Zeitgeist nicht folgen. Ich möchte den Zeitgeist mitbestimmen. Wir müssen sagen, was notwendig und was richtig ist für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und da wird Frau Baerbock auch noch die eine oder andere Bewährungsprobe zu bestehen haben, wenn es denn mal wirklich tief in die Themen hineingeht. Und dann wird sich das auch etwas entzaubern wieder.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, nicht auf der Welle surfen, auf der grünen Zeitgeistwelle mitschwimmen, aber die Themen Klimaschutz, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, ist ja eigentlich ein konservatives Anliegen, sind und bleiben auch noch auf der politischen Tagesordnung für geraume Zeit. Welche Antworten sollte da die Union geben?
Wir streiten ja nicht mit den Grünen über das Ziel. Und wir streiten auch nicht darüber, dass wir ein wirklich sehr ernsthaftes Problem haben. Wir streiten sehr wohl mit den Grünen über die Lösung und über den Weg zur Lösung des Problems. So, und da gibt es in der Union, wie ich finde, sehr klare und sehr deutliche alternativen Unterschiede. Die Grünen möchten sehr stark regulieren, wollen sehr stark den Gesetzgeber auch für Eingriffe in die private Lebensführung nutzen. Wir sagen, die Menschen müssen ein eigenes Interesse daran haben, das Problem mitzuhelfen zu lösen. Und ich sage es jetzt mal etwas vereinfacht, es geht nicht nur mit staatlicher Regulierung, es geht mehr und vor allem mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Wie schaffen wir es, dass die Menschen ein eigenes, auch ökonomisches Interesse daran haben, dieses Problem zu lösen? Da ist zum Beispiel der Weg über die Zertifikate, der Weg über die CO2-Bepreisung ein richtiger Weg. Aber ansonsten auch zu versuchen, und ich bin mir sicher, dass das gelingen kann, Ökonomie und Ökologie so miteinander zu verbinden und auch zu versöhnen, dass wir eine Industriegesellschaft, ein Industrieland bleiben können und gleichzeitig auch diese Klimaschutzziele erreichen. Da habe ich bei den Grünen große Zweifel, dass sie das wollen. Die Grünen stammen überwiegend aus einem urbanen, relativ industriefernen Milieu. Wir sind immer noch im ganz großen Teil unserer Partei auch Abgeordnete aus Regionen mit sehr starker Wirtschaftstätigkeit, mit Unternehmen, die sehr erfolgreich sind im Markt, und genau das wollen wir erhalten. Wir müssen auch eine Industrienation, ein Industrieland bleiben, und da habe ich bei den Grünen große Zweifel, ob sie das wirklich erkennen und ob sie das wirklich wollen.
Zwei Stichworte. Sie sagen, Sie streiten nicht über das Ziel mit den Grünen, und Sie sagen, warum Sie erfolgreich waren. Trotzdem treten Sie ja für eine Kurskorrektur ein. Und jetzt sage ich, aber war die CDU unter Angela Merkel nicht gerade deshalb so erfolgreich, weil sie Inhalte der SPD und natürlich auch der Grünen gekapert hat?
Also der Erfolg der Union ist relativ. Wenn Sie es einmal mit Wahlergebnissen vergleichen, dann sind seit 2005 die Wahlergebnisse der CDU bis auf eine Ausnahme kontinuierlich schlechter geworden. Wir haben beim letzten Mal bei der Bundestagswahl 2017 das schlechteste Nachkriegswahlergebnis jemals gehabt.
Warum ist das so?
Das ist aus genau den Gründen, die ich versucht habe zu benennen, so. Wir binden große Teile der Wählerinnen und Wähler nicht mehr so wie früher. Es ist rechts von uns eine Partei entstanden, die in diesem Umfang nie hätte entstehen dürfen. Es hat in der Flüchtlingspolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik Entscheidungen gegeben, bis hin zur Sicherheitspolitik, zur Verteidigungspolitik, Stichwort Wehrpflicht, die Teile unserer Wählerinnen und Wähler nicht mehr nachvollzogen haben und auch nicht mehr nachvollziehen wollten. Und da hat die Union nun ganz eindeutig Wähler verloren, die sie früher fest an sich binden konnte.
Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, du trittst zur Bundestagswahl in deinem Heimatwahlkreis Hochsauerland noch einmal an. Ist dieser Prozess über einen längeren Zeitraum gereift oder gab es einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, nee, jetzt trete ich noch mal in die Arena, jetzt kandidiere ich noch mal für den Bundestag?
Beides ist richtig, Wolfgang. Es ist über einen längeren Zeitraum gereift und es ist dann auch eine Entscheidung getroffen worden. Nicht nur von mir allein. Ich habe nach dem Bundesparteitag im Januar lange darüber nachgedacht, ob ich denn überhaupt noch einmal weitermachen soll. Das hat einige Tage und einige Wochen auch gebraucht, bis ich diesen Meinungsbildungsprozess abgeschlossen hatte. Und es ist mir auch erleichtert worden, ihn abzuschließen, weil es so viele Menschen, sowohl innerhalb des Hochsauerlandkreises wie auch außerhalb gegeben hat, die mir gesagt haben, du musst hier nochmal mithelfen, auch wenn du nur knapp verloren hast verloren, aber eben nur knapp, dann musst du nochmal mithelfen, dass die CDU jetzt bei der Bundestagswahl 2021 ein gutes Ergebnis bekommt. Dann hat es bei mir in meinem Wahlkreis ein bisschen Unruhe gegeben, das ist ja auch hinlänglich bekannt, öffentlich geworden, um den amtierenden Abgeordneten. Es hatte schon einen Gegenkandidaten gegeben und dann haben sich zwei große Stadtverbände in diesem Wahlkreis entschlossen, mich vorzuschlagen, und als das dann soweit war, habe ich ja gesagt.
Hast du es eigentlich mal in den Jahren, als du nicht mehr im Bundestag warst, bedauert?
Nein, das war 2009 eine bewusste, auch viele Jahre vorher schon bereits getroffene Entscheidung. Ich hatte immer gesagt, und Wolfgang, du weißt, dass wir beide haben oft darüber gesprochen, ich habe immer gesagt, dass ich nicht mein ganzes Leben nur in der Politik verbringen möchte. Die Entscheidung 2009 auszuscheiden habe ich nie bedauert. Im Gegenteil, das war eine richtige Lebensentscheidung für mich. Ich war damals Anfang 50. Ich wollte dieses Jahrzehnt nicht in einer Endlosschleife verbringen, in der ich es sicherlich verbracht hätte, wenn ich im Bundestag geblieben wäre. Und es hat allerdings einen Punkt gegeben, der mir damals wirklich schwer gefallen ist. Mir ist schwer gefallen, diesen Wahlkreis aufzugeben. Da bin ich immer zu Hause gewesen. Da bin ich immer auch von vielen Menschen getragen gewesen. Ich habe dort viele Freunde, nicht nur politische Freunde, sondern auch sehr persönliche Freunde, mit denen zusammen ich dort Politik gemacht habe. Das ist mir schwer gefallen damals, sehr schwer gefallen. Aber das wird ja jetzt nochmal anders und ich muss sagen, ich knüpfe fast nahtlos da an, wo ich 2009 aufgehört habe, getragen wirklich von einer großen Kreispartei. Wir haben fast 5000 Mitglieder im Hochsauerlandkreis, getragen von einem sehr starken Votum der Delegierten am letzten Samstag und auch getragen von einer sehr starken inneren emotionalen Bindung an diese Region.
Und da kommt Ihre Sicherheit her, dass es einen Friedrich Merz in der Politik heute immer noch braucht, obwohl Sie 2009, wie Sie gerade gesagt haben, ausgestiegen sind.
Naja, was heißt Sicherheit? Ich werde halt doch von vielen gebeten, gefragt. Es gibt natürlich auch vehemente Gegner meiner Person, vor allem außerhalb der eigenen Partei, aber doch sehr, sehr viele innerhalb und außerhalb der Partei, die sagen, Mensch, du müsstest das nochmal machen, du könntest das nochmal machen, du hast jetzt ein Alter, du bist gesund, du bist unabhängig, du kannst das nochmal machen. Davon habe ich mich in der Tat auch ein Stück weit leiten lassen, ja.
Annalena Baerbock wird zugeschrieben, dass sie in ihrem Amt gereift sei, sich vieles angeeignet habe. Und sie hat ja bei der Vorstellung und bei dem Vorschlag von Robert Habeck schon ein bisschen damit kokettiert. Ja, stimmt, ich habe keinerlei Regierungserfahrung. Ich war noch nie Kanzlerin. Das wäre ja für einen Arzt auch ein interessantes Modell. Ja, stimmt, ich habe nie Medizin studiert, aber ich probiere das jetzt mal ganz intuitiv. Davon abgesehen,
schönes Beispiel. Ja.
Glaubst du, dass sie Kanzlerin kann?
Ganz offen, wenn du mich so fragst, Wolfgang, ich habe daran erhebliche Zweifel. Die Grünen sind ja ganz überwiegend eine Ein-Themen-Partei. Annalena Baerbock fehlt, bis auf die Tatsache, dass sie Völkerrecht studiert hat, auch jede internationale Erfahrung. Dieses Land mit 80 Millionen Einwohnern ist eines der größten Industrienationen der Welt. Wir spielen auf dieser Welt, müssten jedenfalls auf dieser Welt eine wichtige Rolle spielen. Es sind ja nicht nur die innenpolitischen und umweltpolitischen Themen, sondern es sind vor allem die außen- und sicherheitspolitischen Themen. Ganz offen, jenseits aller Parteipolitik, ich habe daran große Zweifel.
Wenn Sie sagen, die Grünen sind eine Ein-Themen-Partei, dann würde ich daraus schließen, dass die Grünen überhaupt nicht ihr natürlicher, vielleicht neuer Regierungspartner sein können. Wer ist es denn stattdessen?
Wir kämpfen zunächst einmal bis zum 26. September um die eigenen Mehrheiten, um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler in Deutschland, um die eigene Position stark zu machen. Und dann muss man sehen, mit wem man in den Inhalten weitgehend übereinstimmt. Die Grünen haben ein sehr umfangreiches Wahlprogramm bereits vorgelegt. Da sind ein paar Themen dabei, die mich überrascht haben und zwar auch positiv überrascht haben. Nehmen wir mal das Thema Gentechnik, mit dem die Grünen jetzt offensichtlich ihren Frieden gemacht haben. Es gibt andere Themen, da sind wir sehr weit auseinander. Man muss es sehen, was dann nach dem 26. September möglich ist. Die FDP wird vermutlich relativ stark in den Bundestag wieder einziehen. Das ist ebenfalls ein potenzieller Partner für uns. In Düsseldorf die Koalition funktioniert reibungslos mit den Liberalen. Also schauen wir mal. Wichtig ist, die CDU-CSU muss aus einer Position der Stärke in diese Koalitionsverhandlungen gehen und nicht aus einer Position der Schwäche.
Wer ganz vorne oder an prominenter Stelle politisch aktiv ist, bekommt ja oft sehr schnell ein Etikett aufgeklebt. Friedrich Merz meistens konservativ oder wirtschaftsliberal. Wie würdest du oder deinen Politikstil oder deine politische Botschaft selber beschreiben? Und was bedeutet für dich konservativ im Jahr 2021?
Ja, es sind zum Teil Etiketten, aber sie sind auch nicht nur unzutreffend. Ich habe in der Wirtschaftspolitik immer sehr marktwirtschaftliche, sehr liberale Positionen vertreten. Und das halte ich unverändert auch für richtig, auch wenn wir natürlich heute im Lichte der Globalisierung, auch Teile der Globalisierungsexzesse, die wir sehen, schon das ein oder andere Korrektiv brauchen. Ich habe immer für einen starken Staat plädiert. Ich habe auch immer gesagt, die Wirtschaftspolitik braucht staatlich gesetzte Rahmenbedingungen, damit es gut geht. Ich bin in den gesellschaftspolitischen Fragen vielleicht eher ein bisschen konservativ, aber das heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass sich diese Gesellschaft natürlich verändert, auch in eine sehr gute, sehr offene, liberale Richtung verändert. Und da bin ich eher schon auf der, wie soll ich sagen, gesellschaftlich sehr offenen Seite. Ich habe nie ein Thema damit gehabt, dass wir die Ehe für alle, wie sie ja genannt worden ist, eingeführt haben. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass auch gleichgeschlechtliche Partner zusammenleben. Das sind Themen, die mich nie irgendwo, sagen wir mal, von der konservativen Seite her in eine Abwehrposition gebracht haben. Also ich bin wahrscheinlich sehr viel liberaler als das Bild, das von mir in der Öffentlichkeit gezeichnet wird.
Sie sagen, ein starker Staat ist auch was Konservatives. Und dann frage ich, ist Klimaschutz konservativ?
Es ist im besten Sinne des Wortes konservativ. Wir wollen etwas erhalten, nämlich unsere gesunde Umwelt. Es darf nur nicht anfangen, rückwärtsgewandt Biedermeier zu werden. Wir müssen nach vorne schauen und wir müssen eben wirklich eine moderne Industrie haben, die mit diesen Zielen übereinstimmt. Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand für die Menschen, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Unternehmen wird ein wichtiges Thema bleiben. Nochmal, wir müssen eine Industrienation sein und bleiben, sonst werden wir den Wohlstand, den wir heute haben, nicht aufrechterhalten können.
Deutschland wird ja zumindest in einigen Branchen mit einer schweren wirtschaftlichen Hypothek aus der Pandemie kommen. Das ist eine Herkulesaufgabe für jede neue Bundesregierung. Gib uns bitte einen Einblick in das, was du unter, Zitat, Modernisierungsjahrzehnt verstehst.
Es gibt einige Themen, bei denen Deutschland nicht gut genug ist. Das trivialste Thema in aller Munde, jeden Tag genannt und trotzdem nicht wirklich durchgreifend gelöst, vielleicht ein bisschen verbessert, ist das Thema Digitalisierung. Unsere ganze Verwaltung ist längst nicht da, wo sie sein müsste. Ich bedauere im Übrigen auch sehr, dass wir im letzten Jahr, wir haben jetzt 14 Monate Pandemie, dass es nicht gelungen ist, in der kurzen Atempause, die wir über die Sommerwochen des letzten Jahres hatten, wenigstens in den Gesundheitsämtern mal digitale Formate einzuschaffen und dort einzuführen. Ich glaube, dass bei uns das Thema Datenschutz immer noch viel zu hoch bewertet wird, das Thema Datensicherheit viel zu niedrig, viel zu gering. Wir sind im gesamten Bereich der Cloud Computing, des Cloud Computing, nicht da, wo andere Industrienationen sind. Uns fehlt im Bereich der künstlichen Intelligenz eine große europäische Zusammenarbeit. Wir sind in den alten traditionellen Industrien gut aufgestellt, aber schon die Automobilindustrie ist zurückgefallen in den letzten Jahren. Also da gibt es so viele Themen, wo wir eigentlich besser sein müssten, moderner sein müssten. Da steht eine wirklich große Aufgabe, ich würde sogar sagen eine Herkulesaufgabe für die nächsten Jahre vor uns.
Sie haben gesagt, Rückstand in der Digitalisierung, in der Verwaltung, in ganz vielen anderen Bereichen, wie Sie es gerade aufgezählt haben. Seit zwei Legislaturperioden regiert ja die Union mit der SPD. Und wenn jetzt in Deutschland so viel modernisiert werden muss, ist das alleine die Schuld der SPD oder hat die CDU das auch verpennt?
Nein, das ist das Ergebnis gemeinsamen Regierungshandelns in einer Regierung, die sehr stark auf den Status quo ausgerichtet war, die meines Erachtens versäumt hat, gerade für die jüngere Generation einige Perspektiven aufzuzeigen bis hin zur Altersversorgung dieser jungen Generation. Ich bin ganz überrascht gewesen bei der Jungen Union, mehrfach jetzt erlebt in den letzten Wochen und Monaten, ist das Thema Rentenpolitik und Altersversorgung ein großes Thema. Die junge Generation fragt danach, wie sieht denn unsere Altersversorgung einmal in diesem Staate aus? Die Koalition hat, nachdem sie sich in der Rentenpolitik nicht einigen konnte, einfach die Arbeit eingestellt. Und das ist eine schwere Hypothek, die CDU, CSU jetzt mit in die nächste Wahlperiode nehmen, hoffentlich in der Regierung, aber dann muss dort wirklich etwas geschehen, so wie es heute ist, kann es nicht bleiben.
Wenn eine neue Regierung an den Start geht oder die alte Regierung wiedergewählt wird, ist es ja oft so, dass man ein Programm hat für die ersten 100 Tage. Was wären für dich die zentralen Punkte in diesem relativ kurzen Zeitraum?
Das ist aus der jetzigen Perspektive schwer zu sagen. Ich würde darüber gerne auch mit Armin Laschet noch einmal sprechen, wie seine Vorstellungen aussehen. Aber zumindest muss man auf der finanzpolitischen Seite einen Kassensturz machen. Und zu Beginn der Wahlperiode, und das wird dann eben noch zum Jahresende notwendig sein, zu klären, wie groß sind eigentlich unsere Spielräume, wie groß ist die Verschuldung des Landes wirklich, was haben wir in den nächsten Jahren für Prioritäten, die wir setzen müssen. Und dann muss man der deutschen Bevölkerung auch Rheinwein einschenken und sagen, es werden nicht alle Wünsche zu erfüllen sein. Die Bäume wachsen, aber sie wachsen nicht in den Himmel. Das wäre aus meiner Sicht auch finanz- und wirtschaftspolitisch eine notwendige und richtige Botschaft.
Wir wollen ja jetzt keine Koalitionsverhandlungen vorwegnehmen, aber doch mal spekulativ. Es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Grünen im Herbst sogar stärkste Partei werden könnten. Würde ein Friedrich Merz in einer grün-schwarzen Bundesregierung als Juniorpartner aktiv werden?
Also, lieber Herr Rach, was wäre, wenn Fragen zu beantworten in der Politik ist ein gefährliches Spiel.
Genau.
Aber Sie machen sich Gedanken darüber. Deswegen wollte ich ja, nein, und genau über diese Frage mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil ich mir ganz sicher bin, wenn nicht der Himmel einstürzt, dass wir eine sehr realistische Chance haben, bei der Bundestagswahl am 26. September deutlich vor den Grünen zu liegen. Deutlich vor den Grünen zu liegen. Die Grünen haben immer das Problem in den letzten Jahren schon gehabt, dass sie in den Umfragen während der laufenden Legislaturperiode sehr gut dastanden und dann meistens bei den Wahlen deutlich hinter diesen Umfragen zurückgeblieben sind. Auch dieser Hype, den wir zurzeit um die Kanzlerkandidatin der Grünen sehen, wird wieder etwas abflachen. Ich denke, dass wir eine wirklich realistische Chance haben, über 30% zu liegen bei dieser Bundestagswahl. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Grünen 20% tatsächlich erreichen. Ich denke, da wird auch der Abstand so deutlich und so klar sein, dass es zu einer Kanzlerin Annalena Baerbock nicht kommt. Das bleibt ein grüner Traum bis zum Wahlabend am 26. September 18 Uhr.
Er möchte ein Modernisierungsjahrzehnt ausrufen, wenn er im Herbst in den Bundestag gewählt wird. Was er darunter versteht und wie er zum Erfolg der Grünen, jedenfalls bei Umfragen, steht, das hat er uns heute erklärt. Vielen Dank, alles Gute, bleib gesund, dir und deiner Familie. Gruß an Friedrich Merz.
Lieber Wolfgang, vielen Dank. Lieber Herr Rach, Ihnen auch. Hat Spaß gemacht.
Danke. Same, same.
Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? kontakt@diewochentester.de.
Dranbleiben lohnt sich, denn gleich erfahren Sie von Dr. Leon Windscheid, wie Sie Emotionen in Stärke umwandeln können. Vorher möchten wir uns bei unserem Werbepartner Clark für die Unterstützung dieser Folge bedanken. Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen.
Ganz viele Hörerinnen und Hörer werden beim Thema Versicherungen an Kleingedrucktes, geringe Vergleichbarkeit und hohe Kosten denken. Doch das muss nicht sein, denn Sie können Ihre Versicherungen digital managen und dabei auch noch Geld sparen. Wie das geht? Mit Clark.
Das ist eine App, mit der Sie sich einen leichten Überblick über alle Ihre Versicherungen verschaffen können. Clark bewertet jeden Ihrer Verträge unter zwei Gesichtspunkten. Erstens, brauche ich diese Versicherung wirklich? Und zweitens, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Die Clark-App vergleicht mit ihrem Algorithmus tausende Tarife von mehr als 160 Versicherern für Sie und schlägt zu Ihren vorhandenen Verträgen bessere Alternativen vor. Übrigens dauerhaft kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern.
Bei Fragen helfen Ihnen die Versicherungsexperten von Clark per Telefon, E-Mail oder Chat weiter, ohne lästige Wartezeit. Das ist ein Versprechen. Mehr als 300.000 Kunden nutzen die Clark-App bereits.
Und für unsere Wochentester-Hörerinnen und Hörer haben wir ein exklusives Testangebot, mit dem Sie von Clark einen 30-Euro-Gutschein von Amazon erhalten. Merken Sie sich bitte dafür den Gutscheincode TESTER. Bitte in Großbuchstaben schreiben.
Wie das funktioniert? Laden Sie die Clark-App im App-Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich.
Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung.
Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. TESTER ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes.
Rauf und runter.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche sonst noch etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
Also beide Daumen runter für die aberwitzige Idee von US-Finanzinvestoren, die Fußball-Superliga zu gründen. Es ist durchaus möglich, dass die sehr viel Ahnung von Geld haben oder Ahnung davon haben, wie man möglichst schnell möglichst viel Geld verdient. Aber sie haben jedenfalls keine Ahnung vom Fußball, keine Ahnung von der Seele dieses Sportes, von seiner gesellschaftlichen Bedeutung, erst recht nicht von der Erwartungshaltung der Fußballfans. Also das war überhaupt keine gute Idee. Ich finde es toll, wie sich die Fans vor allen Dingen in Großbritannien, denn englische Vereine waren ja mit an der Spitze der Bewegung, formiert haben, wie sie ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Jetzt vielleicht nicht endgültig und formal, aber jedenfalls faktisch ist das Thema vom Tisch und darüber freue ich mich als Anhänger dieser Sportart sehr. Ich hoffe auch nicht, dass es da eine Wiederbelebung gibt, denn damit würde man auch endgültig den Fußball zu einem Produkt machen. Und dieses Produkt dient dann eben der Vermehrung von Geld und die sportliche Bedeutung würde hinter diesen Gedanken völlig zurücktreten. Aber auch Grund zur Freude. Politik ist wichtig, aber manchmal gibt es noch Wichtigeres. Die Daten heißen 21. April, 14 Uhr 54, 49 Zentimeter und 3100 Gramm schwer. Daumen hoch für meine Tochter und für den Schwiegersohn. Bin seit Mittwoch stolzer Opa und jetzt beginnt mein neuer Lebensabschnitt und auf den freue ich mich. Danke. Und jetzt beginnt mein neuer Lebensabschnitt und auf den freue ich mich. Danke.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Was hat dich in dieser Woche bewegt, lieber Christian?
Ja, ich mache mal mit dem Fußball weiter. Ich sag mal Daumen hoch, egal ob es taktieren war oder nicht taktieren war, dass die deutschen Clubs, über die man spekuliert hat, an dieser Super League teilzunehmen, eben nicht dabei waren in diesem Gründungsrat oder Gründungsteam, sondern dass die skeptisch geblieben sind, ob sie hinter geschlossenen Türen damit spekuliert haben, dass die anderen mal so erstmal interessiert mich gar nicht. Ich finde es wunderbar, dass sie von Anfang an da nicht in die erste Linie gestellt haben. Spannend wäre mal, Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge einzuladen und ihn mal in unserem Podcast danach zu fragen. Daumen runter, es erstaunt mich immer wieder, wie es zu solchen Dingen kommt. Wir reden über Bereicherungen in der Politik, da mussten Leute zurücktreten, über Absprachen in Hinterzimmern. Und dann gibt es die kleinen Meldungen, BMW, Mercedes, Deutsche Bahn bekommen Millionen Bußgelder von der EU in Kartellverfahren aufgebrummt. Hunderte von Millionen müssen sie zahlen, weil sie illegale Absprachen machen. Als Außenstehender, als Publikum, wie Wolfgang immer so schön sagt, verstehe ich das Ganze überhaupt nicht. Was muss alles passieren? Wir wissen, dass das alles immer rauskommt. Warum machen diese wunderbaren großen Firmen das? Warum können die nicht mit offenen Karten spielen? Und warum müssen die Preisabsprachen, Produktabsprachen, Technikabsprachen machen? Ich verstehe es nicht. Dafür ein ganz klares Daumen runter. Hamburg, Daumen runter. Warum? Die Stadt ist ja Vorreiter in strengsten Regeln, 21 Uhr Ausgang und das nicht und das nicht. Und der Bürgermeister Tschentscher macht, viele sagen, einen sehr, sehr guten Job da. Aber parallel dazu wissen wir, und das sagt die Stadt offiziell, sie verzichtet auf regelmäßige Tests in Unterkünften. Die meisten Infektionsherde sind ja dort bei Corona, wo viele, viele Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen. Und da sagt die Stadt, ja, das passt vielleicht nicht so richtig, dass wir die dann testen. Man versteht es nicht. Es ist doch nichts Diskriminierendes, wenn ich sage zum Friseur, brauche ich meinen Test, muss ich vorlegen. Warum macht man das nicht in diesen Unterkünften ebenfalls mit guter Überzeugung, mit Gründen, wo man diese Menschen, die ja Hilfe suchen bei uns, auch diese Hilfe andient, wo man sagt, wir schützen euch auch vor Corona. Das ist doch so simpel. Ich verstehe es nicht, was dann die Motivationen sind. Und noch einen Daumen runter, wo ich sage, wo wir noch jahrelang mit zu kämpfen haben. Die Jugendämter schlagen richtig Alarm. Dieses Jahr haben schon mehr als 100.000 Jugendliche die Schule zusätzlich abgebrochen. Es gibt ja jedes Jahr junge Menschen, die die Schule abbrechen. Dieses Jahr 100.000 zusätzliche Schulabbrecher. Da kommt eine Welle auf uns zu, die wir nicht verstehen. Und gestern Abend war bei der ARD in den Tagesthemen eine Meinung von einer jungen Kommentatorin, die sagt, ja, wir müssen alles schließen und alles dicht machen und so weiter und so fort. Das kann man so machen, aber sie bekommt ihr Geld natürlich weiterhin bezahlt von allen. Und da hört man nichts von so einer jungen Frau über die Schulen, über die Schulabbrecher und sonstiges. Mich regt das auf und ich vermische da das ein oder andere Thema, ich weiß es, aber diese jungen Menschen sind die wahren Leidtragenden der gesamten Pandemie.
Die Politiktesterin.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, Sarah Brasak.
Liebe Frau Brasak, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
Daumen hoch gibt es bei mir für diese schöne Geste der Solidarität. Norwegen reicht all seine vorrätigen AstraZeneca-Impfdosen an die skandinavischen Partnerländer Schweden und Island weiter. Denn der Einsatz von AstraZeneca in Norwegen selbst ist wegen der Untersuchung von seltenen Fällen von Blutgerinnseln gestoppt, zumindest vorläufig. Jetzt gehen 200.000 Dosen an Schweden und 16.000 Dosen an Island. Man freue sich, anderen Ländern helfen zu können, hat das norwegische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Und das freut mich wiederum. Nicht nur, weil ich halbe Isländerin bin, das mal am Rande, sondern weil dieses Verhalten in der Krise bislang sehr egoistisch handelnden Ländern wie Amerika und Großbritannien einen Spiegel vorhält. Es geht eben auch anders als mit purem Impfnationalismus.
Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
Einen kräftigen Daumen runter gibt es bei mir für die Hass- und Drohbriefe in den Briefkästen von Moderator Günther Jauch und Schauspielerin Uschi Glas. Jede Menge Menschen scheinen den beiden übel zu nehmen, dass sie öffentlich für die Corona-Impfung werben. Und auch von Karl Lauterbach war jüngst wieder zu lesen, dass es einen Farbbeutelanschlag auf sein Auto gegeben hat. Ich weiß nicht, was den Leuten vorgeht, die nichts Besseres zu tun haben, als in ihrem stillen Kämmerlein widerliche Zeilen aufs Papier zu bringen oder herauszufinden, wo Karl Lauterbachs Auto steht. Ich wünsche mir trotzdem, dass es dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht irgendwann mal gelingt, ihre dunkle Energie in etwas Positives zu verwandeln.
Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasak?
Mein Aufsteiger der Woche heißt Joe Biden. Diese vorauseilend vergebenen Lorbeeren verknüpfen sich allerdings mit einer ganz konkreten Hoffnung. Nämlich der, dass der von ihm einberufene Klimagipfel nicht nur heiße Luft bleibt, sondern dass den dort besprochenen Themen dann auch tatsächlich Taten folgen. Auf was wir uns einstellen müssen, wenn außer Spesen nichts gewesen ist, lässt sich sehr beklemmend in dem gerade erschienenen Buch von Frank Schätzing nachlesen. Was, wenn wir einfach die Welt retten, heißt das Buch. Und Frank Schätzing inszeniert die Klimakrise darin so, als wären wir in einem Thriller. Thriller, das sind sein Metier, das wissen wir, und es ist das unterhaltsamste und spannendste Buch zur Klimakrise, das ich bislang gelesen habe, und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ich bin nach der Lektüre übrigens spontan Greenpeace-Mitglied geworden. Und aus Gründen schiebe ich in dieser Woche unbedingt eine Aufsteigerin hinterher, und die heißt natürlich Annalena Baerbock.
Und wer ist in Ihren Augen diese Woche abgestiegen?
Mein Absteiger der Woche passt nicht ganz in die Kategorie Absteiger der Woche, weil das flapsig wirken könnte bei dem Namen, den ich jetzt gleich nenne, und das möchte ich keinesfalls. Aber ich wusste nicht, wo ich sonst Derek Chauvin unterbringen soll, den Ex-Polizisten, der sich des Todes an George Floyd schuldig gemacht hat und dafür jetzt sehr, sehr lange ins Gefängnis muss. Aber auch für mich war das ein Mord am helllichten Tag, wie Joe Biden in seiner Reaktion auf das Urteil gesagt hat. Ob dieses Urteil jetzt für einen grundlegenden Wandel von Amerika im Kampf gegen Rassismus steht, das weiß man allerdings noch nicht. Denn die Frage bleibt ja, ob das Urteil auch so eindeutig ausgefallen wäre, wenn dieser grauenvolle Tod nicht von vorne bis hinten dokumentiert gewesen wäre. Aber dennoch halte ich es für ein sehr wichtiges Zeichen. Nicht nur für die vielen schwarzen Amerikaner, die häufig unter Polizeigewalt zu leiden haben, sondern auch für den Rest der Welt.
Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald.
Ich sage herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Fragen wir doch.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Er kennt sich aus mit Führungspersönlichkeiten und in extremen Köpfen. So heißt nämlich sein sehr erfolgreicher Podcast, in dem er in die Tiefen der Psyche von Mördern und Helden eintaucht.
Mit internationalen Spitzenforschern hat er sich in diversen Studien mit Frauen in Führungspositionen beschäftigt und appelliert in seinem neuen Buch Besser fühlen, daran unsere Emotionen nicht zu unterdrücken, sondern sie zu nutzen. Wie das funktioniert, das erklärt uns der Bestseller-Psychologe heute. Herzlich willkommen, Dr. Leon Windscheid.
Hallo zusammen, hi.
Lieber Leon, du stellst die These auf, dass es nicht mehr das rationale Denken ist, das uns einzigartig macht, sondern unsere Fähigkeit zu fühlen. War das denn jemals anders?
Nee, genau, das war noch nie anders. Ich glaube, nur ganz viele Leute haben das nicht auf dem Radar. Wir nennen uns ja in der für uns typischen Bescheidenheit Homo sapiens, ne? Der weise Mensch. Und das war lange Zeit auch auf den ersten Blick total zutreffend, weil wir uns von unseren Vorfahren abgesetzt haben durch mehr IQ-Punkte. Von den anderen Tieren mal ganz abgesehen, wir sind schlauer als Krähen, Raben und Delfine oder Schimpansen. Aber seit einigen Jahren, und das ist ja noch gar nicht lange der Fall, schaffen wir Technologien, mit denen wir uns in diesem IQ-Bereich, in dieser rationalen, geradeaus Intelligenz selber überholen. Denken wir an irgendwelche smarten Computer, denken wir an Algorithmen, denken wir an selbstfahrende Autos, die weniger Fehler machen als Menschen. So, und diese künstlichen Intelligenzen machen uns massiv Druck, manchmal noch unbewusst, aber grundsätzlich ist der da. Und ich glaube, dass wir übersehen, dass es eigentlich noch nie dieses Geradeausdenken war, was uns Menschen einzigartig macht, sondern die Fähigkeit, eine ganz große Bandbreite an tollen und manchmal auch unangenehmen, aber genauso wichtigen Gefühlen fühlen zu können.
Wenn Gefühle uns unterscheiden oder einzigartig machen, warum geben wir ihnen dann so selten nach und huldigen doch eher dem Verstand?
Das wäre erstmal interessant zu fragen, sind das denn überhaupt zwei Paar Schuhe? Ist denn Gefühl das eine und Verstand das andere? Jetzt sitzen wir hier als drei Typen zusammen, die alle mehr oder minder wahrscheinlich auch schon im Leben verschiedenste Kontexte kennengelernt haben. Ich glaube, alle drei ja schon den Business-Kontext vor allem auch. Und ich erlebe das, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, vor allem so, dass Männer zu mir kommen und sagen, ja, ich bin ja hier so ein Machertyp und so ein Zahlengetriebener und so managermäßig und sagen, ey, mit Gefühlen habe ich nichts am Hut oder ich bin nicht so der emotionale Typ. Und ganz oft verkennen gerade diese Person dann, dass aber natürlich auch in ihnen Gefühle unglaublich große Rollen spielen. Machen wir mal ein Beispiel. 16 plus 16 ist 32. Das wäre mein Alter. Das kann ein Taschenrechner ausrechnen und mein Kopf auch. Aber was heißt jetzt 32? Ist 32 Jahre jung oder ist das schon alt? Ich fühle mich langsam alt für euch. Weiß ich nicht, ist es vielleicht noch jung? Ist 32 Minuten warten auf den Zug, ist das lange oder scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht und ich fühle mich vielleicht ganz wohl, diese Sonnenstrahlen noch genießen zu können? Sind 32 Euro für eine Flasche Rotwein, ist das viel oder wenig? Selbst bei so Sachen wie Zahlen spielen unsere Gefühle immer eine Rolle und die dann wegzudrücken oder zu verkennen oder zu sagen, ich bin nicht so der Gefühlstyp, das ist ein extrem unmenschlicher Umgang mit uns, der auf Dauer psychisch krank machen kann.
Besser fühlen, so heißt dein neues Buch, das gerade jetzt aktuell erschienen ist. Und da drin beschreibst du einen Schlüsselmoment, in dem du auf einem Roller sitzend an einer roten Ampel in Tränen ausgebrochen bist. Und du sagst, das passierte deswegen, weil du Gefühle unterdrückt hast. Was war der Grund?
Das hast du eben schon gesagt, den Podcast In extremen Köpfen. Da treffe ich jede Woche Menschen, die zum Teil Abscheuliches erlebt haben, zum Teil Abscheuliches getan haben, zum Teil auch einfach nur eine krasse, sehr krasse Geschichte mitbringen. Und an diesem Morgen war ich in Berlin-Friedrichshain, wo das Studio ist. Wir haben zwei Aufnahmen gemacht mit zwei Erwachsenen, die von übelsten Misshandlungen aus ihrer Kindheit erzählt hatten. Also wirklich so, dass du beim Zuhören schon echt dachtest, dein Kopf, der muss gerade richtig viel verarbeiten und richtig viel mitnehmen. Die Geschichte hatte in beiden Fällen am Ende so einen ganz positiven Twist, weil diese Leute ihr Leben gemeistert haben, weil die so viel für sich daraus mitgenommen haben und so eine tolle mentale Stärke gezeigt haben. Und trotzdem war das in meinem Kopf. Und ich war an dem Tag komplett durchgetaktet. Ich hatte einen Termin nach dem anderen und lief dann aus dem Studio raus, als wir durch waren, sprang auf meinen Roller und dachte als Psychologe, du bist es ja auch gewohnt, solche Gespräche zu führen, ne? Du ziehst das straight durch. Es hat auch alles geklappt. Die Fragen waren professionell vorbereitet, muss man so zu nennen. Und trotzdem, als ich dann so 3-4 Ampeln weitergefahren war und dann anhielt, weil die Ampel plötzlich rot war, merkte ich, das holt mich ein. Und ich habe es tatsächlich daran gemerkt, dass mir eine Träne die Wange runterfloss. Und ich weine nahezu nie, schon gar nicht öffentlich. Das wäre mir eher unangenehm, wobei wir wieder beim Unterdrücken wären. Aber wenn solche krassen Gefühlswallungen in uns aufkommen und wenn wir uns Geschichten anhören, die wirklich unter die Haut gehen oder Dinge erleben, das kann von klein bis groß gehen, ein Streitgespräch mit der Chefin, morgens ein Konflikt mit unserem Partner am Frühstückstisch oder eben weil uns ein Freund von einer Sache erzählt aus seiner Vergangenheit, die unfassbar unerträglich ist, dann ist es gefährlich zu sagen, ich lasse meinem Kopf nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Ich wühle Gefühle auf und gebe denen dann nicht den Raum. Und das hat mich in dem Moment eingeholt. Und das war für mich die Startszene im Buch, weil ich eben immer von mir gesagt hätte auch, ja, du bist eher ein rationaler Machertyp, wenig Gefühle, wenig Emotionen, mehr so Verstand und Quadratschädelmäßig. Aber das ist eben in Wirklichkeit am Ende niemand.
Thema Unterdrücken von Gefühlen. Wie können wir dagegen angehen? Oder wie sollten wir dagegen angehen?
Für mich ist der wichtigste Punkt, dass wir erstmal anerkennen, dass jedes Gefühl eine Funktion hat. Also wir haben vielleicht den Eindruck, dass Angst etwas ist, was schrecklich ist. Wir erziehen die Kinder zur breiten Brust, ne? Die ganzen Kids, die hier gerade in Berlin rumlaufen, so im Prenzlauer Berg, die sollen alle selbstbewusst sein und sagen, ich gehe auf jede Bühne und traue mich alles und in der Schule läuft's deswegen super. Dabei verkennen wir, dass ein Leben ohne Angst ein schreckliches Leben wäre, denn Angst ist ein uralter Schutzmechanismus. Unsere Vorfahren hat er geschützt, wenn der Bär aus dem Gebüsch sprang. Dann sind die weggerannt und hatten plötzlich massiv viel Energie zur Verfügung, stehen aufgrund von Angst. Heute kommt uns Angst oft destruktiv vor, wenn wir eine Rede halten sollen oder eine Gehaltsverhandlung führen möchten, dann haben wir das Gefühl, die Angst ist so ein schwarzes Monster. Ne, uns wird warm, das Herz schlägt schneller, der Puls geht hoch, wir fangen an zu schwitzen und das möchten wir gerade in solchen belastenden Situationen nicht. Und dann wird die Angst weggedrängt oder wir haben auch noch andere Ängste, zum Beispiel nicht gut genug zu sein als Mutter, dass wir mit unserem Körper nicht zufrieden sind, vielleicht im Beruf nicht das erreichen, was wir uns vornehmen oder was andere von uns erwarten. Dann verstecken wir uns hinter einer Maske. Und eine dritte Angst ist oft, dass man das Gefühl hat, nicht alles mitzunehmen. Und dann ist man vor sich, läuft man vor sich selbst weggetrieben von so einer Fear of Missing Out, der Angst, was zu verpassen. Also es gibt ganz unterschiedliche Facetten der Angst und all diese Ängste in unserem Leben möchten uns auf Dinge hinweisen. Zum Beispiel, hey, du hast den Eindruck, dass du nicht gut genug bist. Da ist vielleicht ein Thema dahinter, an das du mal dran gehen solltest. Hör auf, diese Angst hinter Wutausbrüchen zu verstecken oder mit Alkohol zu übertünchen. Und das ist mir ganz wichtig, immer bei Gefühlen zu fragen, hey, wo kommen die denn her? Was wollen die mir sagen? Also Wolfgang, um auf die Idee zurückzukommen, wie kann ich jetzt dieses Gefühl mehr zulassen, ist für mich immer erstmal an die Wurzel gehen zu wollen. Wo kommt das her und was steckt wirklich dahinter? Und die Angst ist für mich eigentlich das perfekte Beispiel, weil ich persönlich habe selten so viel gelernt wie in dem Moment, als ich mich hingesetzt habe und mal gefragt habe, wovor hast du denn Angst in deinem Leben? Da habe ich extrem viel Sachen aufdecken können für mich selbst und wirklich ein Stück mehr zu mir gefunden.
Früher an der Uni war eine meiner liebsten Vorlesungsreihen Emorad. Abkürzung für Emotionalität und Rationalität. Es waren mehrere Philosophieprofessoren, die sich das dann aufgeteilt haben. Es war in diesen Vorlesungsreihen immer schon klar, wir sind eine Dreiheit, nämlich Körper, Geist und Seele, wobei Seele die Emotionalität ist. Und wenn wir heute sagen, sei nicht so emotional, wird das in der Regel als Kritik verstanden. Und ich frage mich oft zwei Dinge. Erstens, sollten wir manchmal ruhig etwas emotionaler werden? Und zweitens, unterscheiden wir heute auch nicht mehr zwischen Emotionalität und Sensibilität?
Erstmal unterscheiden wir auch nicht mehr zwischen dieser Dreifaltigkeit, die du gerade aufgemacht hast, denn wir betrachten den Menschen heute als einen Organismus. Die Idee zu sagen, da ist irgendwie dein Kopf und da sind die Gefühle und die Rationalität drin und dann gibt's irgendwie noch den Körper, das ist überholt, weil wir mittlerweile zeigen können, dass zum Beispiel im Darm ein bunter Zoo aus Mikrobioben daran mitwirkt, was in unserem Kopf für Gefühle entstehen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir können zeigen, dass Schmerzempfindungen im Hirn, wo man jetzt bei Schmerz vielleicht denken würde, naja, ich stoße mir den Fuß, das ist eine Art von körperlicher Reaktion, dass die in ganz ähnlichen Bereichen verarbeitet werden wie sozialer Schmerz, wenn wir zum Beispiel verlassen werden oder uns peinlich verhalten. Deswegen würde ich erstmal dazu ermuntern zu sagen, hey, wir sind als Mensch immer eins. Wenn es dir schlecht geht, achte nicht einfach nur auf das, was in deinem Kopf passiert, sondern guck auch, ob es deinem Körper gut geht. Betrachte das als Einheit. Und dann zu sagen, okay, ist jetzt eben dieses gefühlte und emotionale ein Bereich und ist der Verstand etwas anderes, da geht's dann für mich weiter. Da müssen wir auch genauer hingucken und immer fragen, wo teilen wir jetzt auf? Ist es denn nicht absolut rational, wenn mein Chef mich schlecht behandelt, mit Wut zu reagieren und vielleicht diese Wut auch mal zu zeigen? Ich muss ihn ja nicht anbrüllen oder dem eine Backpfeife geben, aber ich kann ja durchaus sagen, hey, du oder sie haben hier eine rote Linie überschritten und das möchte ich mal gerade ganz klar zeigen. Fresse ich die Wut in mich rein? Was vielleicht im Business-Kontext als rational gilt, mache ich mich im psychologischen Kontext von innen kaputt.
Ist es richtig zu sagen, wir können Gefühle auch in Erfolg umwandeln?
Ja, unbedingt. Wir können Gefühle für uns nutzen lernen. Nochmal die Angst. Eine Studie, die ich im Buch beschreibe, die mich nicht mehr loslässt, wurde von einer amerikanischen Forscherin durchgeführt. So, ihr beide seid viel auf Bühnen, aber ganz viele andere Menschen nicht. Jetzt stellt euch vor, dieser Moment, vielleicht erinnert ihr euch noch das erste Referat in der Schule oder in der Uni, wo auch immer, man muss dann rauf auf diese Bühne und eine Rede halten oder was irgendwie was vortragen. Das ist für ganz viele Menschen ein Moment der krassen Angst. Und genau das haben die in diesem Experiment ausgenutzt. Die haben gesagt, pass mal auf, liebe Studis, da vorne ist die Bühne, ihr müsst da gleich hoch. Und dann müsst ihr was singen. Die waren überhaupt nicht im Singen ausgebildet und fanden das entsprechend schrecklich. Die einen mussten singen, die anderen eine Rede halten und die dritten mussten einen Mathe-Test machen. Und dann hat man diese Leute zufällig aufgeteilt, 50-50. Und den einen hat man gesagt, du wirst ja gleich die Angst spüren. Mach es wie immer. Fühl deine Angst und versuch auf der Bühne zu performen. Den anderen hat man gesagt, du wirst gleich eine Angst spüren, aber nenn das mal nicht Angst, sondern nenn das Erregung. Also ein klitzekleiner Etikettenschwindel. Und was passiert hier jetzt? Die Leute merken auch, dass ihr Puls hochgeht. Das hat man gemessen. Der Herzschlag bleibt quasi gleich. Die berichten auch weiter von Angst. Aber alleine dieses Umändern und zu sagen, hey, diese Angst nehme ich jetzt mal als Erregung wahr, führte dazu, dass die besser gesungen haben, dass die überzeugendere Reden hielten und dass die selbst in diesen objektiven Mathe-Tests besser abschließen. Das heißt, hier wird plötzlich ein negatives Gefühl, die Angst, zu einer Energiewelle. Und das ist tatsächlich auch die Funktion von Angst. Vor uns liegt eine Herausforderung, die wir lösen wollen. Über Angst stellt mir mein gesamter Organismus jetzt Energie bereit. Im Kopf wird fokussiert, wir richten uns auf das Problem vor uns. Im Körper wird Kraft aktiviert. Und das kann ich surfen lernen, wie so eine Welle. Statt dass ich sage, da kommt der Angstbrecher und der macht mich fertig, das große schwarze Monster, ich werde gleich nichts mehr schaffen, kann ich diese Woge aus Energie mitnehmen und daraus für mich Kraft schöpfen. Deswegen absolut, wir können mit eigentlich allen Gefühlen lernen, positiver umzugehen, auch wenn sie sich negativ anfühlen.
Du hast gerade gesagt, Angst in Energie umwandeln, und dann denke ich da gleich dran, gibt es da geschlechtliche Unterschiede? Du hast ja gemeinsam mit vielen Spitzenforschern weltweit eine Studie zu Frauen in Führungspositionen vorgelegt. Was zeichnet denn Frauen da besonders aus? Sind sie eher fähig, diese Angst in Energie umzuwandeln, weil sie landläufig gesagt emotionaler reagieren?
Ja, da machst du mir einen ganz wichtigen Punkt auf. Vielen Dank, weil diese Idee, dass sie landläufig, diese Vorstellung, dass Frauen landläufig emotionaler reagieren, die gibt's in ganz vielen Köpfen. Und gerade im Bereich der Gefühle ist es total spannend, mal auf die Geschlechtsunterschiede zu gucken. Es ist schon so, dass Menschen mit Gefühlen unterschiedlich umgehen. Wir haben zum Beispiel bei den Depressionen deutlich mehr Frauen, die unter diesen leiden oder sie zumindest diagnostiziert bekommen, und bei den Suchterkrankungen deutlich mehr Männer. Daraus könnte man jetzt denken, dass da Unterschiede zwischen denen bestehen. Man könnte aber auch vermuten, und das finde ich das interessant, und das war auch der Fokus meiner Forschung, dass da die Gesellschaft eine ganz große Rolle spielt. Als Beispiel, die Männer dürfen sich nicht hinstellen und sagen, ich habe eine Depression und da sind negative Gefühle und darüber möchte ich jetzt reden oder damit gehe ich überhaupt mal zur Ärztin, sondern die sagen, das drücke ich weg, das versuche ich zu betäuben mit Alkohol. Eine Frau würde da vielleicht deutlich eher sagen, das ist eine Depression, da kann ich zu stehen, da stehe ich zu, damit gehe ich los und lasse mich behandeln. So, und das gilt für eine ganze Reihe von Gefühlen. Bei der Angst jetzt zu sagen, hey, sind da eigentlich die Frauen, haben die da einen besseren Zugang zu, weil sie emotionaler sind, da wäre ich immer vorsichtig. Ist es vielleicht so, dass die Gesellschaft bei einem Mädchen eher akzeptiert, wenn das Angst zeigt und wenn es die auch offen zeigt, als bei einem Jungen? So dieses klassische Rollenverständnis, die Mädchen spielen mit Puppen, die Jungs spielen irgendwie Cowboy. Und das ist etwas, was in der Konsequenz ganz oft zu Problemen führt. Für mich ist das schönste Beispiel dazu Wut. Wut, das findet in beiden Köpfen, bei Männern und Frauen, so statistisch ungefähr gleich häufig statt. Aber Frauen dürfen dieses Gefühl nicht zeigen. Es gilt als unerhört. Und da gibt's super spannende Untersuchungen, wo man mal Leute gefragt hat, wenn du an Wut denkst, wie sieht das Gesicht aus? In der überwältigenden Mehrheit der Köpfe ploppt ein Mann auf. Auch bei den Frauen. Das heißt, Wut hat im Frauengesicht nichts verloren. Dann gibt's Untersuchungen, wo man Eltern beobachtet hat, wie die mit ihren Kindern umgehen. Wird die Tochter wütend, wird auf diese Wut nicht eingegangen. Sie wird als negativ empfunden. Wird der Sohn wütend, wird darauf eingegangen. Es wird reagiert und es wird auch positiver reagiert. Und das ist ja im Prinzip ein Training schon für Kinder, wie mit bestimmten Gefühlen umgegangen werden muss, von der Natur aus her zu sagen. Hey, Männer und Frauen sind da ganz unterschiedlich im Thema der Gefühle. Das ist etwas, was da naheliegend ist, was mir aber zu kurz greift. Ich will immer, dass wir auch gesellschaftlich fragen, was passiert da eigentlich? Was legen wir uns für Bürden auf?
Vom Thema Wut oder Gefühle zum Thema Führungsqualität. Wo gibt's Unterschiede in den Führungsqualitäten von Männern und Frauen? Oder anders gefragt, was sind die besonderen Führungsqualitäten von Männern im Gegensatz zu denen von Frauen?
Es gibt ja diese klassischen Stereotype, der Mann wäre irgendwie durchsetzungsfähiger oder hätte mehr die Ellenbogen und die Frau wäre dann vielleicht in diesen sozialen Führungskompetenzen stärker. Und tatsächlich gibt's da auch Unterschiede, die gefunden werden. Jetzt kommt aber der Clou. Meist sind diese Unterschiede so klein, dass die Überlappung der beiden Gruppen viel, viel wichtiger ist, sprich, dass man jetzt einfach sagt, ah, du bist ein Mann, deswegen bist du durchsetzungsstärker, ah, du bist eine Frau, deswegen bist du sozial stärker. Die Wahrscheinlichkeit ist winzig. Und das finde ich eigentlich fast noch die wichtigere Botschaft, wenn man das mal im großen Ganzen anguckt, und das macht die Forschung immer wieder, dann gleichen sich diese Unterschiede aus. Das heißt zu sagen, ah ja, wir können einfach über Mann oder Frau, also einfach über die geschlechtliche Zuschreibung sagen, du führst so und du führst so, das ist ein Trugschluss. Und was ich viel spannender finde an der Stelle, ist, sich mal zu überlegen, was ist denn so die stereotype Vorstellung von weiblicher Führung? Ja, wie sieht das aus? Heißt das nicht, dass man sich zum Beispiel sagt, es gibt vielleicht noch weitere Themen für mich neben dem Beruf, weil ich mich mit der Familie auseinandersetzen möchte auch? Heißt das vielleicht, dass ich Gefühlen mehr Raum einräume? Heißt es vielleicht, dass ich sage, ich achte auf dieses Zwischenmenschliche stärker und gehe nicht so, ja, männlich stereotyp da rabiat vor? Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, dass dafür einiges spricht, dann wäre meine Traumvorstellung für eine Gesellschaft eine, wo wir irgendwann nicht mehr fragen, wer sitzt denn in den Führungsetagen? Sind das Männer oder Frauen? Sondern eine Gesellschaft, wo wir es geschafft haben, dass mehr Weiblichkeit in der Führungsetage ist, und ob die dann von Männern oder Frauen kommt, wäre mir dann völlig egal.
Das heißt, bei der Sprache, beim Wording kommt es gar nicht so sehr auf Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und Forscher und Forscherinnen an, sondern eher auf den Sprachduktus. Wenn ich jetzt mal politisch werte und das bewerte, was wir da letzte Woche erlebt haben, Kampf zweier Alpha-Männchen, nämlich Söder und Laschet, man würde nie sagen der Zickenkrieg oder Zickenkampf. Das sagt man eigentlich ja nur bei Frauen. Es ist ja ein Unding, sondern man sagt, da sind zwei Alpha-Männchen aufeinander geprallt, Söder gegen Laschet, und dann gab es einen Sieger und Verlierer und Gewinner und zerstört. Diese Sprache, die man da benutzt, würde man zwischen zwei Frauen nie so benutzen. Also erstens hängt es sehr von der Sprache ab, und zweitens, wenn wir uns jetzt weglösen von der Sprache, wer ist denn dein Gewinner in diesem Alpha-Männchen-Kampf zwischen Söder und Laschet?
Ganz schwer zu sagen. Ich dachte zwischendurch, okay, Rezo muss die CDU nicht mehr zerlegen, das machen die jetzt selber. Ich hatte den Eindruck, als ich Armin Laschet vor rund einem Jahr kennengelernt habe im Düsseldorfer Landtag bei einer Runde, wo wir diskutiert haben, dass das ein Mensch ist, der total auch auf die Macht aus ist, was ich für Politiker grundsätzlich auch legitim finde. Die wollen ja was bewegen, wollen was verändern, wollen nach oben. Söder schien mir dann aber nochmal deutlich krasser. Ich habe mich im Nachgang gefragt, was war denn jetzt eigentlich sein Ziel dieser ganzen Aktion? Weil es hat ja im Endeffekt nicht geklappt, aber der Schaden war kolossal.
Und das Ziel von Söder oder von Laschet?
Von Söder. Was wollte der erreichen? Also hat er sich wirklich erhofft, dass das so locker durchgeht? Und wieso hat er dann nicht weiter drauf gepocht? Hat ihm da irgendwer im Hintertürchen gesagt, das reicht jetzt mal, der Schaden wird zu krass? Vielleicht ganz interessant mal im Kontrast dazu, wie es bei den Grünen lief, weil ich da ja so fasziniert war, wie Habeck nachher der Zeit erzählt hat, dass es für ihn der schmerzhafteste Tag in seiner Karriere war, zu sagen, nein, wir beide wollten es, aber ich mach's nicht, es kann nämlich nur eine Person machen, ich trete zurück, und das alles in einer Ruhe und in einer ja Selbstlosigkeit, wo ich dachte, okay, so geht's ja offenbar auch. Und was du gerade beschrieben hast, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dieses, ja, da sind dann zwei Alpha-Männer, die kämpfen, die kriegen, und im Zweifel wird's beiden noch als Durchsetzungswille ausgelegt. Das wäre bei zwei Frauen, die sowas machen würden, tatsächlich wahrscheinlich ganz anders. Das ist nach wie vor eine Katastrophe, weil es tut sich ja was. Das muss man auch mal attestieren. Es entwickelt sich ja vorwärts. Wir reden heute ganz anders. Wir haben einen anderen Fokus, und das finde ich wichtig, aber es ist nicht lange her. 2 Jahre, da saß ich mit Annalena Baerbock in einer Runde, und das war die erste Frage, ich sage jetzt nicht von welcher berühmten Moderatorin aus Deutschland, wo es hieß, wie kriegst du das hin, Familie und Job unter einen Hut zu kriegen? Diese Frage hätte man weder einem Robert Habeck, noch einem Armin Laschet, noch einem Markus Söder gestellt. Und das zeigt schon, dass eben dieses Thema der Geschlechter da weiter eine riesige Rolle spielt.
Und wäre es trotzdem klischeehaft zu sagen, dass der Umgang von Baerbock und Habeck mit der K-Frage bei den Grünen eher typisch weiblich war?
Tja, ich finde schon, weil es trifft mich persönlich immer wieder ins Herz, wenn dann mir als Mann unterstellt wird, du kannst eben nicht einfühlsam sein, du kannst nicht empathisch sein, du kannst vielleicht ein Gefühl dafür haben, dass das jetzt keine gute Idee ist, so einen Streit offen auszutragen, und weil du ein Mann bist, wirst du in die erste Reihe preschen, deine Ellbogen ausfahren und alle umrempeln.
Also Dr. Winscheid, wer sagt, Männer können keine Gefühle zeigen, der war noch nie in einem Stehplatzrang im Stadion.
Die Schalker werden ja gerade ganz heftige Gefühle zu verarbeiten haben, und da sind sicherlich einige männliche Fans dabei. Ja, aber es ist ja trotzdem, das ist doch ein super spannender Punkt gerade, nämlich diese Idee zu sagen, ja, wie gucken wir eigentlich auf die Sprache und wie gucken wir auf das gemeinsame Umgehen? Und da habe ich schon das Gefühl, diese Anforderung ans Männlichsein, die ist auch eine andere als die Anforderung ans Weiblichsein. Und da würde ich würde mir einfach wünschen, dass irgendwann diese reinen Geschlechterrollen nicht mehr so stark im Vordergrund stehen. Noch sind wir davon aber übrigens meilenweit entfernt, weshalb ich zum Beispiel auch dringend dafür bin, dass wir eine Frauenquote brauchen. Das ist ein schreckliches Vehikel, das nervt alle, die Frauen, die dadurch nach oben kommen, sowie die Männer, die das Gefühl haben, dadurch benachteiligt zu werden. Aber wenn wir unsere Köpfe, und unser Hirn ist einfach eine sehr lahme Ente, wenn wir unsere Köpfe zum Umdenken bringen möchten und nicht mehr Jahrzehnte warten wollen, bis das normal ist, dass man eine Frau nicht mehr fragt, wie kriegst du denn die Familie unter einen Hut, oder zumindest nicht öfter als ein Mann, bis dahin brauchen wir die Role Models, bis dahin brauchen wir sichtbare Frauen, und ich glaube, dann wird die Veränderung auch hoffentlich endlich kommen.
Wenn man diese Veränderung möchte und dein Podcast, den du machst, der heißt ja In extremen Köpfen und da sprichst du mit vielen extremen, in Anführungsstrichen, Charakteren und wenn ich es dann geschlechtsneutral formuliere, egal ob dann Erfolg in Vorstandsetagen, Politik oder Sport, muss man einfach nur extrem sein, um Erfolg zu haben, unabhängig davon, ob man Männlein oder Weiblein ist.
Das ist eine sehr spannende Frage und es gibt dazu interessante Untersuchungen aus dem Bereich der Leidenschaft. Wie leidenschaftlich gehe ich an die Sachen dran, mit wie viel Passion und Biss setze ich mich ein? Und da zeigt sich, dass wenn ich wirklich mich extrem verhalte und sage, ich ziehe das durch, ich gebe nicht auf, ich gehe noch den letzten Meter, ich wäre der Typ, der auch bis an den Gipfel des Mount Everest durchzieht und nicht vorher abbricht, dann habe ich viel bessere Chancen, es bis nach ganz oben zu schaffen. Die Forschung spricht dazu von Grit, das bedeutet übersetzt so viel wie Biss oder Mumm. Es ist ein Konstrukt aus der Forschung, was immer wieder zeigt, es geht gar nicht so sehr nur um das angeborene Talent oder die Fähigkeiten, die man vielleicht von Hause aus mitbringt. Also ich hätte nie Geiger werden können, das ist auch klar. Aber in den Bereichen, wo man vielleicht so ein grundlegendes Talent hat, da kann man durch Anstrengung, durch Grit, durch Durchbeißen extrem weit kommen. Und zwar auch viel weiter als die, die einfach nur talentiert sind, aber dann nicht genug tun. Mir ist ganz wichtig, vielleicht mal um zu fragen, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wenn das mein Ziel ist als Person, wie kann ich das schaffen, ohne dabei kaputt zu gehen, ohne auszubrennen, ohne mich unmenschlich zu verhalten? Und da gibt's den schönen Begriff der Self-Awareness, das Bewusstsein meines Selbsts. Nicht Selbstbewusstsein, ne? Ich bin selbstbewusst und gehe auf die Bühne, sondern ich gucke auf mich, wenn ich in diesen extremen Bereich gehe und nehme mich, da sind wir wieder beim gesamten Organismus, voll einheitlich wahr. Ich gucke darauf, ob ich gut schlafe. Ich gucke, ob ich mich genug bewege. Ich gucke, ob da genug Ernährung da ist. Ich gucke, ob mein Kopf genug soziale Verbindungen nebenher bekommt. Ich gucke, ob ich genug Momente habe, in denen ich mich erde, ob mal Momente sind, wo Ruhe einkehrt. Und das ist für mich persönlich mittlerweile das Rezept. Ich mach viel und mache manche Sachen auch mit extrem großer Leidenschaft und Freude. Aber sich dann den Ausgleich zu schaffen und bewusst auf sich zu gucken und zu prüfen, habe ich nicht zu viele rote Linien gerade überschritten. Das ist dann eben ein Rezept, mit dem man das schaffen kann, aus meiner Sicht.
Das Streben nach Glück und ein gewisses Maß an Unersättlichkeit sind für viele Menschen ständiger Motor, ohne den sie gar nicht erfolgreich sein könnten. Kann man diesen Motor so einstellen, dass die Jagd nach diesem Glück gesund bleibt und nicht ungesund wird?
Ja, Wolfgang, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil dieses Jagen nach dem Glück eben oft zu einer Unersättlichkeit führt. Und das letzte Kapitel im Buch, da versuche ich diesem Streben nach Glück, The Pursuit of Happiness, was ja schon in der amerikanischen Gründungserklärung steht, dem versuche ich etwas entgegenzusetzen. Denn die Forschung zeigt, dass diese kurzen Glücksmomente, die wir alle kennen, weil wir irgendwie für ein Foto, das wir posten, Likes bekommen, weil wir bei Amazon ein Päckchen bestellt haben und dieser grüne Button, der dann aufploppt, so schön aussieht und wir uns so freuen, das ist ein kurzer Dopaminrausch. Oder weil wir irgendwo anders eine Bestätigung abräumen oder einen kleinen Erfolg haben. Das sind schöne Momente und die gehören irgendwie auch zum Leben dazu. Alles fein. Aber trotzdem ist es so, dass wir heute in einer Happiness-Gesellschaft leben. Wir müssen immer grinsen. Es wird erwartet, dass wir uns immer gut fühlen. Das Glas muss immer halb voll sein, bloß nicht halb leer. Und das ist ein ziemlich kranker Umgang mit uns. Denn die Forschung zeigt, Menschen, die dem Glück einen zu hohen Stellenwert einräumen, die sagen, ja, ich will mich unbedingt glücklich fühlen, die stürzen sich statistisch gesehen öfter ins Unglück. Dieses Rennen nach dem Glück ist wie ein Hamsterrad, in dem man nicht weiterkommt. Und deswegen würde ich dieses Glück haben wollen gerne ersetzen durch ein tieferes Gefühl, durch ein ruhigeres Gefühl, dass man sich eher vorstellen kann wie einen großen Tanker und nicht wie eine kleine Nussschale, die auf den Wellen des Lebens mal hoch, mal runter gespült wird, wie das Glück. Nämlich das Gefühl der Zufriedenheit. Und ich liebe dieses Wort so sehr, weil schon der Frieden drinsteckt. Zufriedenheit erlange ich, wenn ich mit dem, was ich habe, wenn ich mit dem, was da ist, mal zufriedener bin, wenn ich nicht immer mehr, nicht immer das Nächste, nicht immer das Neueste, nicht vor allem keine Dinge brauche, sondern sage, ich versuche aus mir heraus eine Zufriedenheit zu kultivieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Wegen, die ich aus der Forschung zusammengetragen habe, die eigentlich alle darauf abzielen, dass man am Ende sagt, ja, ich könnte es jetzt mit dem alten Wort Enthaltsamkeit zusammenfassen, aber ich mag eigentlich lieber das Wort weniger. Ne, ich brauche nicht noch das neueste iPhone und ich habe vielleicht die Vorstellung, ja, wenn ich doch dann endlich mal die größere Wohnung hätte, dann wäre ich wirklich zufrieden. Das ist oft ein Trugschluss. Dieses mehr an Dingen, das bringt mich nicht vorwärts. Ein weniger an Dingen oft hingegen schon, weil plötzlich Platz wird und nicht nur Platz, weil ich meine Schränke aufräume, sondern auch Platz im Kopf, weil plötzlich wieder Zeit füreinander ist und vielleicht auch Zeit mal für Momente ist, wo Ruhe einkehrt, wo Langeweile einkehrt. Dies ist übrigens auch ein sehr wertvolles Gefühl. Oder wo vielleicht Momente einkehren, in denen ich mal anerkenne, naja, dieses Leben hat eine Endlichkeit und immer nur mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Da wird niemand am Ende stehen und dir sagen, herzlichen Glückwunsch, mit den vollen Taschen kannst du jetzt wo auch immer hin ins Jenseits.
Ich sage mal, Happiness-Gesellschaft kontra Zufriedenheit, wie du das gerade gesagt hast. Du hast es nicht wirklich eins zu eins gegenübergestellt. Und wenn ich jetzt da mal noch das, was Wolfgang gerade gefragt hat, gesund bleiben als Maxime des Handelns auch irgendwie definiere, und wir haben vorhin schon über Depressionen gesprochen, dann fällt mir auf, in den letzten 2-3 Wochen, da hat sich diese wunderbare Schauspielerin Nora Tschirner, ich sag mal, geoutet, dass sie mit Depressionen kämpfte oder gekämpft hat. Und genauso der von mir verehrte Kurt Krömer, Comedian, hat dasselbe zugegeben. Ich sage, das ist natürlich keine Schwäche, das ist eine unglaubliche Stärke, das öffentlich zu machen. Aber ich sitze dann da zu Hause und denke, liegen Erfolg und Depression irgendwie auch dicht beieinander? Oder ist das ein Zusammenhang, den man nur schließt, wenn man berühmte Menschen sieht?
Erstmal ist das auch für mich ein Moment gewesen, wo ich wirklich tief zufrieden und sehr, sehr dankbar ausgeatmet habe, weil die beiden für mich eine ganz wichtige Lanze gebrochen haben für uns alle. Denn in Deutschland erfüllen 1/3 der Menschen, 1/3, einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Nur ein Bruchteil dieser Menschen bekommt das diagnostiziert und wiederum ein Bruchteil davon bekommt Hilfe. Das heißt, wir rennen wegen jedem Pups zum Arzt, wegen jedem, wir rennen permanent zum Zahnarzt, obwohl nichts ist, und lassen uns einfach mal so kontrollieren, aber an die Psyche lassen wir keinen dran. Das heißt, hier ein Bewusstsein zu schaffen, ist ganz wichtig. Und wenn dann Leute wie diese beiden Promis das öffentlich tun.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja, ja. Zum Zahnarzt rennen zum Beispiel tun wir deswegen, weil die Versicherung sagt, wenn du nicht zum Zahnarzt rennst, kriegst du am Ende keine Prämie, beziehungsweise wird das nicht mehr gemacht. Müsste man dann sowas für die Psyche ebenfalls schaffen, dass man das sagt, damit du sauber im Kopf bleibst, muss man den jährlichen Besuch beim Psychologen haben?
In einer perfekten Welt würde ich sagen, das wäre möglich. Ich glaube nicht, dass wir die Leute dazu zwingen müssen oder dass das sein muss, aber überhaupt mal vielleicht wieder auf sich zu gucken. Es gab früher mal, als die Kirchen stärker waren, ich habe viel an den Kirchen zu kritisieren, aber diese Idee der Seelsorge, sich um Köpfe zu kümmern, das war viel normaler. Und zwar nicht nur in den traurigen Phasen, sondern das war bei einer Taufe, war bei einer Hochzeit, war einfach normal, dass da im Prinzip durch bestimmte Personen, durch eine Community eine Seelsorge stattfand. Und dieser Begriff, der klingt heute, wie gesagt, so ein bisschen altbacken, aber grundsätzlich zu sagen, sowas wäre möglich, das wäre ganz wichtig. Und du musst ja tatsächlich, wie du sagst, es eher andersrum sehen. Wir kriegen dann, wir müssen extra bezahlen, wenn wir solche Therapien in Anspruch nehmen möchten, wo es um die Psyche geht. Ich habe ganz viele Freunde, die gerade mit dem Studium fertig sind und Lehrer werden wollen. Da, wenn du eine psychische Störung mitbringst, ist das mit der Verbeamtung plötzlich eine Katastrophe. Sprich, die haben sich dann schon in dem Wissen darum oft gar nicht für eine Therapie entschieden oder irgendwelche Wege drumherum suchen müssen, die halbgar waren. Das ist eine gesellschaftliche Katastrophe. Aber, da müssen wir auch ehrlicherweise sagen, die Wartezeiten für Therapieplätze sind jetzt schon Wochen bis Monate. Das heißt, dieses Gesundheitssystem ist hier komplett auf Kante genäht. Wenn alle die bräuchten gingen, würde uns das um die Ohren fliegen. Und ein Punkt nochmal, den du eben angeschnitten hast, weil ich den so spannend finde, heißt jetzt Depressionen, dass das mit Berühmtsein oder mit Erfolg einhergeht. Da bin ich bitte ganz vorsichtig. Woher Depressionen genau kommen, ist sehr schwierig zu erforschen. Wir gehen immer von einem biopsychosozialen Ansatz aus. Biologie heißt, was du so genetisch mitbekommst, was in deinen Genen steckt. Psychologisch heißt, was du für Erfahrungen machst, wie so die Muster in deinem Kopf sind, und sozial, was du für ein Umfeld hast, wie wirst du geprägt, was machst du für Erfahrungen. Und das dann auf einen Grund runterzubrechen, zu sagen, ja, du bist berühmt geworden, hattest viel Erfolg, musst es vielleicht immer hinter einer Maskerade auftreten und nach außen das und das darstellen und dahinter ist klar, tun sich Abgründe auf, das ist zu einfach. Aber zu sagen, okay, das sind vielleicht Leute, die eine hohe Belastung haben, die viel, viel, viel schaffen müssen und die ganz oft eben strahlend dastehen müssen, obwohl es ihnen gar nicht so gut geht, das kann man sich schon vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass sich da eine psychologische Hypothek anhäuft. Ich kenne jetzt beide Einzelfälle nicht, deswegen will ich da gar nicht mutmaßen. Aber ich finde es einfach unglaublich stark, dann zu sagen, hey, das mache ich jetzt öffentlich. Und man wird jetzt sagen, ich stehe dazu, aber ich finde, das muss man gar nicht. Man wird ja auch nicht sagen, hey, toll, dass du zu deinen kaputten Backenzähnen stehst, sondern es ist einfach etwas, was normal werden muss. Und da leisten solche Leute einen großen Beitrag zu.
Warum sind wir oft so sorglos oder vielleicht sogar mitleidlos mit uns selbst, was das Zulassen von Gefühlen anbelangt?
Es gibt ein Wort, da müsst ihr mir jetzt mal sagen, ob ihr das überhaupt schon mal gehört habt. Das Tibetische wahrscheinlich nicht, das kennt niemand, das heißt Zewa?
Nee, ich kenne nur Wisch
und
Fäcke. Nee, ne?
Okay. Und jetzt kommt die deutsche Übersetzung, die heißt Selbstmitgefühl. Ne, wir alle kennen Selbstmitleid, da wüssten wir sofort, was es ist. Ich habe mal nachgeguckt, Selbstmitleid steht auch im Duden. Selbstmitgefühl nicht. Ich erkläre kurz, woher das kommt. Das ist eine jahrtausendealte Idee aus der tibetischen Kultur. Und ich habe dem im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet, weil mich das so unfassbar aufgerüttelt hat und so fasziniert hat. Die tibetische Kultur kennt das Wort Zewa. Das bedeutet übersetzt Mitgefühl. Mitgefühl für andere. Deine Mutter bekommt eine schreckliche Diagnose, du fühlst mit ihr. Deine beste Freundin wird von ihrem Freund verlassen, du fühlst mit ihr. Du streckst dir die Hand aus und sagst, hey, du wirst einen neuen finden, lass uns mal zusammen gucken, was noch alles da ist. Und hast wirklich das Gefühl, dass das ein geteiltes Leid ist. Mitgefühl aus dem tibetischen Zewa hat aber noch eine andere Richtung, eine andere Bedeutung, und zwar zu uns selbst. Die Tibeter gehen davon aus, dass wir auch mit uns selbst mitfühlen können. Und das ist eine unglaublich schöne Idee gegen diese kritische Stimme im Kopf, gegen diesen Leistungsgedanken, gegen diesen unterdrückenden Gedanken von schlechten Gefühlen. Selbstmitgefühl bedeutet, dass ich mir begegne wie einem guten Freund. Mir geht's schlecht, ich bin gescheitert, ich lieg am Boden. Was machen wir? Wir treten nochmal nach, weil wir denken, ah, du musst streng zu dir sein, dann schaffst du es. Wie so ein Rennpferd, das sich selbst die Sporen geben muss, um Bestzeiten zu laufen, gehen wir mit uns um. Das ist aber ein Fehler, denn die Forschung zeigt mittlerweile ganz klar, man kann dieses Selbstgefühl messen mit Fragebögen. Diejenigen, die mehr Selbstmitgefühl zeigen, die haben eine höhere Performance, die zeigen eine höhere Motivation, weil die keine Angst vor sich selbst haben, weil die keine Angst vor Selbstbestrafung haben und weil die dieser kritischen Stimme im Kopf, die immer versucht, alles wegzumachen, die die negativen Gefühle verdrängt, die von dir verlangt, zu funktionieren, nach außen hin den tollen Schein zu wahren, weil die nachlässt. Und das finde ich ein unglaublicher, wertvoller Blick auf sich selbst. Und der Starforscher auf dem Gebiet, Professor Mark Leary, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, Leon, es geht nicht darum, dass du jetzt maximal mitfühlend mit dir wirst. Du musst nicht lasch werden. Es geht darum, so einen Sweet Spot zu finden. Und der kann bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein. Ich möchte nicht maximales Selbstmitgefühl mir gegenüberbringen. Aber ich möchte auch nicht unfassbar streng zu mir sein. Und wenn du dich dazwischen irgendwo einpendelst, dann wirst du einen gesünderen Umgang mit dir zeigen und das zeigt die Forschung eben auch. Du wirst bereit sein, Hilfe anzunehmen, du wirst es besser schaffen, dran zu bleiben und du wirst am Ende ja sehr wahrscheinlich erfolgreicher und motivierter sein, als jemand sagt, ich versuche die ganze Zeit mich selbst auszupeitschen.
Selbstmitgefühl ist da das Stichwort. In dem Moment, wo ich gezwungen bin, das, was ich fühle, mal in ein Wort zu packen oder in einen Satz zu packen und es dann außerhalb meiner Gedanken oder emotionalen Welt auszusprechen, komme ich ja schon auf diese Ebene von geteiltem Leid. Und wir wissen, dass geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist ja so allgemein die Sprache. Und wenn wir das jetzt aber auf die Angst anwenden, dann gilt Angst ja gemeinhin als etwas, das unbedingt unterdrückt gehört. Du sagst, das ist falsch. Warum sollen wir mit unserer Angst auch offensiv umgehen?
Erstmal sollten wir nicht einfach so einen Seelenstriptease machen. Längst nicht jeder hat es verdient, dass wir mit dieser Person unsere Gefühle teilen. Wenn ich einen Chef habe, der ein Arschloch ist, würde ich dem nicht offen von meinen Ängsten erzählen. Ja? Wenn ich weiß, meine Mutter verlangt die ganze Zeit von mir, leiste mehr, schaffe mehr und wir haben kein gutes Verhältnis, warum sollte ich der gegenüber meine Schwächen zeigen? Warum sollte ich der zeigen, hey, das macht mich wütend? Da wäre ich also immer erstmal vorsichtig abzuwägen. Grundsätzlich aber das, was du angesprochen hast, geteiltes Leid ist halbes Leid, es klingt wie so eine Bauernweisheit, aber es ist Fakt. Also in dem Moment, wo ich mir eine Person suche, der ich vertraue, in dem Moment, wo ich es schaffe, mit jemand anderem über das zu sprechen, was in meinem Kopf vor sich geht, von dem ich glaube, das betrifft nur mich, damit bin ich alleine, das schaffe ich nicht und das ist riesig groß als Problem, schaffe ich mir Abhilfe. Stellt euch wirklich einen Ballon vor, in den du immer mehr Druck reinbläst und dann das Gespräch mit jemand anderem. Das ist so, als würdest du unten mal kurz diese Lasche aufmachen und ein bisschen Luft mal wieder ablassen. Vor allem hilft dabei, dass die andere Person oft einen ganz anderen Blick mal auf dich hat und dir hilft auch mal einzusortieren. Wenn wir Probleme haben, tendieren wir dazu, die zu katastrophisieren. Das ist so ein psychologisches Wort dafür, dass man die Sachen aufbläht, immer größer macht und denkt, oh, ist das alles schrecklich und ich schaffe das nicht und es gibt überhaupt keine Auswege mehr. Im Gespräch mit einem guten Freund wirst du merken, dass der vielleicht sagt, ach, sowas habe ich auch schon mal erlebt und ehrlich gesagt, bei mir ist es nach ein paar Monaten wieder besser geworden. Oder eine Freundin sagt dir, hey, pass mal auf, ich kann das nachvollziehen, was du beschreibst, kenne ich auch diese Minderwertigkeitsgefühle, aber ich sehe bei dir folgende toll, Punkt, tolle Punkte und dann zählt man vielleicht mal 3, 4 auf und plötzlich merkst du, aha, so könnte ich auch auf mich gucken. Also der Abgleich ist unglaublich wertvoll und man muss sich, glaube ich, eher fragen, mit wem ich das mache, als dass man sich fragt, ob man es überhaupt machen sollte. Denn ja, man sollte es unbedingt machen. Leid teilen.
Und warum tun sich viele so schwer damit, sich ihren eigenen Ängsten zu stellen?
Die Angst ist etwas, was viele fürchten. Angst vor der Angst. Wir haben in Deutschland Millionen Menschen, die tatsächlich unter Angststörungen leiden. So, bei denen ist die Angst völlig aus dem Ruder geraten. Sie nimmt einen massiven Anteil des Tages ein. Es dreht sich eigentlich alles nur noch um Sorgen oder um die Situation, die gefürchtet wird und die man dann vermeidet. Diese Menschen sind davon massiv betroffen. Sie fürchten die Angst. Und um diese Angst nicht zu spüren, machen sie alles, um das zu vermeiden. Aber mal raus aus dem Extrembereich, auf uns alle anderen auch übertragen, kennen wir das auch. Die Angst ist etwas, was so unangenehm ist. Es kommt übrigens vom althochdeutschen Angus, dem Zusammenschnüren, dem Eingeengtsein. Das können wir ja auch körperlich sofort nachempfinden. Das ist etwas so Unschönes, dass wir sagen, das will ich nicht fühlen. Ich werde alles tun, um mich davon abzulenken. Ich werde alles tun, um dem nicht zu begegnen. Was machen wir? Wir stellen uns den Sachen, die uns ängstigen, nicht. Wenn wir das Gefühl haben, ich kann kein Referat halten, dann sind wir vielleicht später im Beruf diejenigen, die sagen, ach, ich trete lieber einen Schritt zurück. Ich lasse mal die anderen nach vorne. Ich mache die Präsentation, die der Chef hier gerade verteilt, die mache ich nicht, soll wer anders machen. Wenn wir die Angst davor haben, nicht zu genügen, dann versuchen wir vielleicht immer mehr zu leisten, immer mehr zu schaffen, legen die Latte immer höher, um drüber zu springen, um uns zu zeigen, doch, du bist doch gut genug als Mensch. Und das ist eine Gefahr, denn Angst lässt dann nach, wenn ich mich ihr stelle, und wenn ich sie durchfühle, und das ist unangenehm und das ist sehr unangenehm, aber in Angsttherapien ist das Erste, was die Leute lernen. Du musst dich dieser Angst konfrontieren und wenn du das machst, wird sie nachlassen, denn dein Hirn ist nicht dafür gemacht, dieses unangenehme Gefühl länger langfristig aufrechtzuerhalten. Das kickt einmal hoch. Ja, stellen wir uns vor, jemand hat Höhenangst, dann bringe ich den aufs höchste Hochhaus, was ich finden kann und dann muss der sich an das Geländer der Dachterrasse stellen. Der wird Todesangst spüren. Die Angst kickt nach oben, aber so nach ein paar Minuten wird er merken, okay, ich bin nicht gestorben und das wird sich das Hirn dieser Person merken. Und dann fängt die Angst an abzuklingen. Mache ich das 7, 8, 9, 10, 20, 30 Mal, wird die Person irgendwann sagen, ach komm, langweil mich nicht mehr, ich muss nicht mehr hoch aufs Hochhaus, um zu merken, dass ich bei Höhen nicht umkomme und die Angst ist in den Griff bekommen.
Also da würde ich doch aber mal eine kritische Nachfrage gerne immer stellen. Wir haben im Moment, und es ist mit unserer jetzigen Situation, mit Corona, mit der Pandemie zu tun, wir haben eigentlich eine riesengroße Angst in der Bevölkerung, die Angst vor der Pandemie. Wir sind nicht nur vom Wort her eingeschnürt, Angus, wie du es gesagt hast, sondern wir werden auch gesetzlich eingeschnürt, was jetzt da durch den Bundestag ging mit den Notstandsgesetzen, ja, und so weiter. Das schnürt ja wirklich ein. Wir haben sehr hohe Inzidenzwerte. Jeder weiß inzwischen, dass das eigentlich die Zahl ist, die Angst macht, die reale Gefahr. Doch im Alltag sind wir eben nicht auf dem Hochhaus und verlieren unsere Angst vorm Runterspringen, ja, sondern wir gehen erst gar nicht mehr an die Kante. Wir werden unglaublich nachlässig im Umgang mit dem Virus. Wie erklärst du dir das?
Das Gemeine an der Angst ist, als psychologischer Mechanismus, dass sie in einer Zeit erfunden wurde, als die Gefahren konkret waren. Wir hatten eben den Bär, der aus dem Gebüsch springt. Ne? Unser Vorfahr, der geht irgendwie durch die afrikanische Steppe, ist raschelt im Gebüsch und jetzt hat sein Kopf eine Option. Ich konnte entweder sagen, ich mache mir keine Angst, das war nur eine Windböe, oder ich sage, ich kriege voll Angst und bereite mich auf die Gefahr vor. Wenn ich einmal die erste Option wähle, ich kriege keine Angst und da ist eine Gefahr, sterbe ich. Ich gebe keine Gene weiter. Deswegen ist in unserem Kopf heute eine schiefe Tendenz. Konkrete Gefahren machen uns extrem viel Angst. Das kann der Bär sein, den gibt's aber heute nicht mehr. Das könnte die giftige Schlange sein, die finden wir aber auch nicht. Das könnte eine giftige Spinne sein, die gibt's in unserem Breitengraden auch nicht. Das sind alles Sachen, die uns sofort massiv Angst machen. So, und das Problem ist jetzt, dass diese abstrakteren Gefahren, die ja oft viel größer sind, dass die in unserem Hirn kaum Angst auslösen. Nehmen wir den Klimawandel. Das ist ganz schwierig, uns davor Angst zu machen, weil der so weit weg ist, weil der so schwierig nachzuvollziehen ist, weil der sich so für unsere Verhältnisse langsam vollzieht. Nehmen wir fettiges Essen, kardiovaskuläre Krankheiten. Das ist der Number One Killer weltweit. Wer hat Angst vor Big Macs? Nehmen wir jetzt dann Corona. Wir sehen ja nicht die Intensivstationen. Wir sehen die Leute nicht, die sterben. Oder nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn sie mal in den Medien auftauchen. Deswegen ist es für uns so schwierig, wenn wir durch die Stadt gehen, die Angst vor diesem Virus aufrechtzuerhalten. Aber es ist essentiell, dass wir diese Angst weiterhin haben, denn die Gefahr ist ja weiterhin riesig groß. Und das ist vielleicht mal ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Vor unkonkreten Dingen ist es sehr, sehr schwierig, in unserem Hirn die Angst aufrechtzuerhalten über die Langstrecke.
Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. So heißt das aktuelle Buch von Psychologe und Bestsellerautor Dr. Leon Windscheid. Wir nehmen als eine Essenz, lieber Leon, aus diesem Gespräch mit: Wer Mensch sein will, muss fühlen. Vielen Dank für die tollen Ausführungen.
Ja, ich danke euch. Weiter alles Gute. Bleibt gesund. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Am Sonntag ist es genau 30 Jahre her, dass Harpe Kerkeling verkleidet als Königin Beatrix vor Schloss Bellevue vorgefahren ist.
So, jetzt fahren wir vor die Bellevue. Da steht die Bevölkerung.
Vielen Dank.
Hier ist meine Akte. Ihr habt meinen Ausweis mitgebracht. Ja. Ich bin Königin Beatrix. Ich stehe hier drin. Das ist
doch bitte jetzt möglichst schnell, damit das Ganze nicht gestört
wird. Ja, wo ist das Mittagessen denn?
Also damit hat er ja wirklich TV-Geschichte geschrieben, lieber Christian.
Ja, ich sehe das Bild immer noch vor mir und das Gesicht von Harpe Kerkeling und vor allen Dingen von dem Wachpersonal. Großes, ganz großes Kino. Ich verstehe Harpe Kerkeling, dass er irgendwann gesagt hat, es ist Schluss jetzt und er will ein anderes Leben haben. Aber dieser Mensch gehört für mich einfach ins Fernsehen, weil er einen ganz eigenen Stil und auch Horst Schlemmer, grandiose Figuren, also Glückwunsch, lieber Harpe Kerkeling, dass du uns das alles beschert hast.
Ich sage nur Hurz. Am Dienstag ist in den Niederlanden Koningstag, also Königstag, zum zweiten Mal ohne Feiern und Volksfeste. Lieber Christian, werden wir uns daran gewöhnen müssen?
Ich hoffe nicht, ansonsten spielen wir Harpe Kerkeling einfach vor. Also ich denke, jetzt wo die Impfkampagne wirklich Fahrt aufnimmt, wenn man das mal so ein bisschen sagen darf, hoffe ich, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir werden das nicht ganz besiegen, aber ob jetzt der Königintag das Wichtige ist, wichtiger ist, dass die Kinder in die Schule gehen können, ihren Abschluss machen können, dass wir alle mal wieder Freunde besuchen können, wäre mir persönlich wichtiger als der Königintag, aber ich verstehe, worauf du da hinaus wolltest. Und vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber doch vielleicht eine kleine Zäsur. Am Montag präsentiert Linda Zerwakis zum letzten Mal die Tagesschau im Ersten und wechselt, wie man gehört hat, dann zu Pro7Sat1. Hast du deine Meinung zu?
Ich bin mit dir gespannt, was jetzt kommt. Ich bin sicher, Linda Zerwakis ist nicht nur in den politischen Themen zu Hause, aber Pro7Sat1 möchte sich ja auch etwas anders inhaltlich, redaktionell positionieren als in den letzten Jahren. Also, wir werden mit Sicherheit noch viel von ihr hören, lesen und sehen. Also, ich glaube nicht, dass sie dem Bildschirm auf Dauer verloren geht, ganz im Gegenteil. Und ebenfalls am Montag zieht Sat1 die weitere Ausstrahlung der Reality-Show Promis unter Palmen zurück wegen des Todes von Schauspieler Willi Herren in dieser Woche. Er wurde nur 45 Jahre alt. Untertitel der umstrittenen Show: Für Geld mache ich alles. Christian, ist das einer deiner Formate, die du gerne siehst, oder sagst du, nee, muss nicht sein?
Also ganz ehrlich, ich habe nie Dschungelcamp gesehen, nicht einmal eine Folge und auch nicht Promis unter Palmen. Ich kann nicht mitsprechen. Ich hatte einmal Willi Herren getroffen, extremer Mensch, extremer Typ. Ich habe das mitverfolgt, dass er gestorben ist, aber viel mehr kommentieren kann ich das wirklich nicht.
So oder so, bei einem sehr wechselvollen Leben, es ist tragisch, wenn ein Mensch mit nur 45 Jahren stirbt. Und wir kennen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die genauen Umstände, die genaue Todesursache. Er hat ja nicht weit von hier entfernt gelebt, im Kölner Stadtteil Mülheim. Und das war schon interessant zu beobachten, wie viele Abschied genommen haben von ihm. Es wurden viele Kerzen vor der Haustür aufgestellt. Wie viele an ihn doch ganz wechselvolle Erinnerungen hatten, begonnen mit der Lindenstraße. Also Promis unter Palmen hin, Promis unter Palmen her. Wenn ein Mensch mit 45 Jahren stirbt, jetzt mal ganz egal, ob
prominent
oder immer eine Tragödie.
Ja, da hast du recht. Aber für Angela Merkel ist dieser Fakt, dass am Mittwoch der Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma an die Kanzlerin verliehen wird, wegen ihres Einsatzes für die Rechte von Sinti und Roma. Zu Recht, mein lieber Wolfgang?
Ja, zu Recht. Davon geht ja auch ein Signal aus. Keine Diskriminierung, keine Stigmatisierung von ethnischen Minderheiten, hier von Sinti und Roma. Und das Thema bleibt leider auf der politischen Tagesordnung, nicht nur, aber auch in Deutschland. Und das ist nicht nur ein Thema oder ein Anliegen derjenigen, die politische Verantwortung tragen, erst recht an der Spitze wie unsere Bundeskanzlerin, sondern dieses Thema muss in der Breite der Gesellschaft immer wieder neu verankert werden, leider.
Ich habe Sinti und Roma gesagt und richtig aussprechen tut man es wohl Roma. Das ist Roma, das, was im Moment, sieh mir da meine schlechte Aussprache bitte nach.
Und ebenfalls am Mittwoch, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ist der internationale Tag gegen Lärm.
Wir reden ja hier seit Wochen jetzt über die Pandemie, über all das, was das negativ da mit sich bringt. Das ist schon ja extreme Auswirkungen. Aber was es ja als positiven Effekt hat, wenn die Menschen an einer Hauptverkehrsstraße wohnen, da hat sich der Lärm extrem reduziert. Und ich glaube, vielen ist überhaupt nicht bewusst, was Lärm für gesundheitliche Schäden macht. Und natürlich haben wir im Moment andere Probleme, aber wir kommen nicht da umhin, auch Lärm als krankmachendes Element anzuerkennen. Und deswegen ist vielleicht so ein internationaler Tag gegen den Lärm gar nicht so verkehrt. Geht vermutlich in dieser Zeit, wo wir uns der Kopf mit allem anderen brummt, absolut unter. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Diewochentester.de.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche, Freitag, Punkt 7 Uhr, wieder die Wochentester einschalten.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.